Ja, hallo, Moni, schönen Dank, dass wir dich interviewen dürfen.
Muss ich da jetzt
Hey, du kannst auch zu mir
reinschauen?
gucken.
Okay.
Wir sind mitten in einem Wochenend-Intensiv und es ist Samstagabend und vielen Dank, dass du bereit bist, noch unsere Fragen zu beantworten, die Mira stellen wird und ich. Hallo.
Hallo.
Hallo. Vorher im Satz sagen war unter anderem das Thema, in Kontakt zu sein. Und das ist auch tatsächlich das Thema, was ich mir vorher so überlegt hatte, dass mich das selber auch interessieren würde. Jeder von uns möchte ja auf einer gewissen Art und Weise einen guten Kontakt haben, sei es jetzt irgendwie mit den Kindern oder mit dem Partner, vielleicht auch mit den Kollegen oder mit Gott oder mit dem spirituellen Lehrer
Oder dem Hund.
oder dem Hund. Was bedeutet es denn für dich, in Kontakt zu sein?
Das bedeutet, dass da am besten keine Unterschiede sind, die auftauchen im Sinne von, ein guter Kontakt ist nur möglich, wenn es keine Unterschiede gibt zwischen den scheinbaren Gegensätzen, die aufeinandertreffen. Denn wenn wir jetzt Kontakt als das bezeichnen, was bedeutet, man trifft überhaupt jemanden, dann ist das nicht gesagt, dass es dann zu einer Übereinstimmung kommen kann. Aber wirklich in Kontakt zu sein bedeutet, dass da letzten Endes diese Unterschiede nicht bestehen und damit eine Öffnung ist, die sich gegenseitig begegnet, könnten wir sagen, ohne sich dann zu begegnen. Das ist wirklich Kontakt. Und das andere ist eine Form, in der sich dann die verschiedenen Standpunkte begegnen und sich miteinander auseinandersetzen, sich vermischen und dann energetisch das hochpushen, was jetzt dann ansteht in Bezug auf das, was in Kontakt sein ist.
Wenn wir noch mal eine Stufe quasi zurückgehen, du hast, also wenn du sagst, okay, Unterschiedslosigkeit, das ist eigentlich ist es ja dann kein Kontakt mehr.
Richtig.
Aber wenn wir jetzt noch mal zurückspulen, im Satzgang hast du nämlich vorher gesagt, dass man nur mit jemandem in Kontakt sein kann, wenn man denjenigen dort erreicht, wo er gerade steht.
Genau, und das wäre genau dieselbe Ebene.
Kannst du das noch mal genauer erklären?
Ja, naja, was bedeutet das, wenn man jemanden da abholen will, wo er steht? Das bedeutet, man muss eine Sensibilität haben oder entwickeln, dann für denjenigen in dem Moment, um zu sehen, was ist seine Befindlichkeit, wie kann ich ihn erreichen, komme ich jetzt von oben herab, komme ich von unten, und sehen irgendwie oberhalb von mir. Am besten ist in einer Gleichwertigkeit und in dem Verständnis von dem anderen, mit den eigenen Ebenen präsent zu sein, die das nachvollziehen kann, wo der andere steht. Und erst wenn man jemanden da wirklich abholen kann, wo er steht, kann man ihn dann auch unterstützen und kann auch wirklich in Kontakt sein. Also bei mir geht es dann darum, ihn zu unterstützen. Und in der Thematik vorhin ging es ja auch darum, dass man in einem Job jemanden betreuen muss, an dem man nicht drankommt oder mit dem man an seine eigenen Grenzen kommt. Und da habe ich dann den Hinweis gegeben, dass es wichtig ist, dass man da schaut, wo ist der andere und dass man seine eigene Resonanz, die man zu dem hat, dann auch nennen kann oder ausdrücken kann, sodass der andere sich verstanden fühlt. Das ist das Wesentliche. Man will eigentlich in Kontakt sein, um verstanden zu werden. Und das bedeutet, man muss da abgeholt werden, wo man ist, egal in welcher Beziehung das ist, ob das jetzt Mutter zum Kind ist, wie es jetzt ja bei dir der Fall ist, und Partner oder Gott oder was auch immer. Denn auch in Bezug auf Gott kann ich mich ja der Ebene nicht annähern, wenn ich wirklich meine, ich bin total minderwertig. Da habe ich gar keinen Zugang zu dem oder kann nicht in sogenannten Kontakt kommen zu dem, was das Göttliche ist. Deswegen lehre ich auch, dass man sich das wert sein muss. Und wenn man sich das wert ist, ist man praktisch schon auf der Ebene. Und dann ist es gar kein Kontakt mehr, das ist wahr. Also wir könnten sagen, das strebt Kontakte an, dass die Unterschiede aufgehoben sind. Und das ist das Wertvolle auch für mich. Also heute Nachmittag hat sich das ja auch gezeigt, dass man sieht, ich habe es jetzt noch nicht ausgedrückt, nicht verbalisiert, aber mit der Frau, die hier vorne saß, die in demselben Bezug war zu dem Menschen, den sie betreut hat, wusste ich, kam irgendwann für mich der Satz so, ich sehe dich und du bist hier, damit ich dich sehe. Und damit das einfach gesehen werden kann und da sein kann, was dann da auftaucht, egal wie schmerzhaft das ist, egal wie unsicher man sich da fühlt, in dem Moment, wo das der Fall ist, dass man gesehen wird, ist das alles weg. Und dann, was passiert dann? Dann ist man berührt.
Das kann ja auch.
Ist man berührt davon, von sich selbst.
Dieses Gesehenwerden. Das ist, glaube ich, ein ganz tiefer Wunsch. Das merke ich auch in mir, dass ich wirklich so in meinen tiefsten Schichten gesehen werde. Aber es ist ja auch immer so irgendwie die Angst, da eben sich zu entblößen. Und wahrscheinlich kommt es dann auch auf dieses Gegenüber an, was das vermittelt. Also wahrscheinlich eine gewisse Neutralität, oder wie würdest du das beschreiben, notwendig, dass dieses Gesehenwerden, das dem Raum gegeben werden kann, ohne dass es jetzt für den Gegenüber vielleicht dann unangenehm wird.
Naja, es ist nur dann möglich, wenn man selber diese Befindlichkeit nicht hat, die der andere hat und den anderen da sehen kann, wo er steht und ihn stehen lassen kann. Und wie war es jetzt thematisch in Bezug auf das? Die Sehnsucht ist da nach Kontakt. Und gleichzeitig, wie du ja sagtest, die Angst davor. Und die Angst davor ist einfach immer nur wieder in der Situation zu sein, dass man nicht in Kontakt kommen kann. Das ist so, wie wenn die Schlange sich immer in den Schwanz beißt. Und dennoch ist die Sehnsucht immer wieder da, weil ja gewusst wird, wenn ich in Kontakt bin, selbst mit jemandem, mit dem ich nicht in Kontakt sein kann, oder gerade wieder mit jemandem, mit dem ich nicht in Kontakt sein kann, dann bietet sich möglicherweise die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Also das zu überwinden. Die Sehnsucht ist groß und gleichzeitig natürlich die Angst davor, ich bin wieder da, wo ich wieder nicht in Kontakt sein kann. Oder dann stehe ich wieder für mich alleine da und bin wieder verzweifelt.
Für mich war die Situation total interessant vorher, als die Frau da vorne gesessen ist. Die war ja doch schon etliche Jahre älter als ich. Und als sie da irgendwie so da saß, ich hatte sofort, bevor sie den Mund aufgemacht hat, totale Muttergefühle.
Und ich auch. Hatte auch Muttergefühle.
Und ja, pass auf, ich habe mich dann gefragt, also wenn ich ihr jetzt gegenüber sitzen würde, ob das eigentlich für sie überhaupt gar nicht hilfreich wäre, weil ich eben mit meinen Muttergefühlen so, oh Gott, das arme junge Mädchen, das war so absurd, weil sie ja so viel älter war und ich habe das einfach nur ein kleines, junges Mädchen gesehen, was ich einfach trösten wollte. Und ich habe mich dann gefragt, ob, also ich hatte zwar das Gefühl, ich bin mit ihr in Kontakt, aber ich habe mich gefragt, ob ich eben nicht identifiziert bin, weil ich ihr dann diese Rolle bestätige, ja, du bist das kleine, arme Mädchen und ich bin die Mama und muss dich trösten.
Wenn es für sie angestanden hätte und wichtig gewesen wäre, wärst du diejenige gewesen, die ihr gegenüber sitzt. So war es jetzt dann nicht der Fall. So hat sie mehr einen Vater gebraucht, der sie versteht und mit ihr ist. Und ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich kontraproduktiv ist, wenn du mit deinen Muttergefühlen dabei sein würdest. Wenn eine Mutter kann das spüren, wenn sie das kann. Also Mütter können das ja eher als Männer, die sind ja eher eingestimmt in die Kids, die sie haben. Und haben da ganz andere Antennen. Also das ist schon toll, wenn jemand dann das bekommt oder zur Heilung das passiert, dass du als Mutter da wärst, der ihr das Gefühl gibt, du bist jetzt von deiner Mutter gesehen und du bist nicht gegängelt.
Aber ist das nicht von mir aus deine Projektion, wenn ich sie als kleines Mädchen sehe?
Nein, das war, hätte sein können, aber in dem Fall kann ich dir ja versichern. Ich bin ja nicht ohne Grund drauf gekommen, dass sie jetzt so ein kleines Kind ist und dass sie so sein kann. Oder dass das, was sich durch sie ausdrückt, auch jetzt einfach Bewegungen sind, die spontan durch ein Kind passieren. Wenn Themen hochkommen, Energien sich bewegen, dem dann Ausdruck zu verleihen. Wir als Erwachsene sitzen dann so da, also wie ich immer so. Naja, und die machen dann alles Mögliche, um die Energie in den Fluss zu bringen, Gang zu bekommen. Das ist ein spontaner Impuls. Und in dieser Situation war sie. Sie war dann da wirklich Kind. Und das ist total wertvoll, weil sie war Kind und war nicht bedroht. Und sie war gesehen. Und das ist für mich ist das die Heilung. Und dann natürlich hat sie dann gesagt, ich verstehe jetzt nichts, aber das war gar nicht nötig. war überhaupt nicht nötig, dass dann Verstehen passiert. Die Heilung passiert auf der anderen Ebene, wo Anerkennung ist von dem, was heil ist. Weil sie war dann ein geheiltes Kind. Scheinbar ein Stück weit im Schmerz, aber auch nicht total. Nicht total ausgeliefert, nicht total verzweifelt. Waren natürlich auch die Erwachsenenanteile da, die dann so wahrscheinlich gesagt haben, naja, das kannst du ja nicht machen und so weiter. Selber Therapeutin. Aber ja, das war im Grunde genommen total wertvoll. Und die Stadeva hat mir ja vorhin gesagt, sie war selbst auch davon berührt, in die Tränen sind gekommen. Sie hat auch noch andere gesehen, die in die Tränen gekommen sind, womit sich dann das bestätigt, was du sagst. Man möchte in Kontakt sein. Und das ist total wichtig, wenn man den nicht hatte, dass man den irgendwann hat, weil das ist eine Form von Heilung. Wer war schon wirklich total in Kontakt mit seinen Eltern oder den Ersatzpersonen? Wer war da total aufgehoben? Warst du in den Einschränkungen, in denen Erwachsene ja leben, die sind ja nicht frei und können nicht unvoreingenommen auf ein Kind zugehen oder auch auf irgendjemand anderen nicht. Und die haben dann die Verantwortung für ein kleines Kind, was dann meistens dieselben Themen aufgedrückt bekommt, wie es die Eltern haben. Meistens.
Das heißt, wenn wir es wirklich, wenn es wirklich gelingt, im wahren Kontakt zu sein, bedeutet es automatisch auch immer Heilung.
Ja, es ist immer Heilung. Ja. Heilung heißt, dass das, was heil ist, gesehen wird. Das ist die Heilung. Also wir müssen immer an eine Verletzung eine Heilqualität setzen, damit das dazu kommen kann, dass man sagt, ich habe das Thema transzendiert.
Transzendiert heißt aufgelöst oder was? Wie würdest du das?
Durchdrungen, könnten wir sagen, aufgelöst in jedem Fall. Mhm. Und so, dass es keine Auswirkungen mehr auf dich hat. Mhm. Also du nicht mehr in einem Defizit bist.
Wie ist es denn jetzt möglich, wenn ich jetzt, sag ich mal, nicht so ein Gegenüber habe, wie zähle im Satz dann einfach, sondern ich bin mit mir selbst und ist es dann auch möglich, so in sich mit sich selbst in Kontakt zu kommen, wie das jetzt hier geschieht, oder brauche ich definitiv ein Gegenüber, damit dieses Gesehenwerden stattfinden kann?
Da müssen wir wieder auf die Formulierung zurückgreifen, es passiert das, was ansteht. Also wenn es dran ist, dass es sich für dich enthüllt, dann für dich auch alleine. Aber es ist immer eine große Hilfe, dann mehr in die Ebenen zu kommen, wo die Verletzung sich auch zeigen kann in Form von der Begegnung mit anderen. Weil in dir alleine, mit dir alleine hast du so ein Setting dann meistens, dass du da gar nicht mehr dran kommst. Also hast du viele Ersatzhandlungen, die das unterbinden. Und im Kontakt mit anderen, jetzt sind wir wieder im Kontakt, also in der Verbindung mit anderen oder in Bezug zu anderen, sagen wir besser, wird das eher ausgelöst und es kann hochkommen und die Verletzung kann sich zeigen. Und wenn dann Einfühlsamkeit ist und man mit jemand sein kann, kann es auch sein, dass das Erlauben da ist, dass sich die Schmerzen zeigen und man das auch sehen kann, was die Ursachen vielleicht sogar davon sind oder wie die Tendenzen sind. Und dann ist es leichter. Weil viele kommen, gehen da gar nicht dran, weißt du?
Ist das nicht so dieser Sinn und Zweck von Meditation unter anderem, dass man einfach eben offen ist, damit das hochkommen kann?
Nein, Sinn und Zweck von Meditation ist eigentlich, in Meditation zu sein. Aber es ist so, dass die Folge davon natürlich auch die ist, dass das nicht mehr verborgen bleiben kann, was ein Verhindernis ist für eine gute Meditation oder für Freiheit. Das holt das letzten Endes auch hoch. Mhm. Aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal, weil diese Energie dieser Struktur den Raum nimmt. Das heißt, während du meditierst, kannst du die Persönlichkeit nicht bedienen. Du hast dann eine Ahnung davon, wie es sein kann, wenn die Persönlichkeit nicht funktioniert. Das wäre Meditation, also ohne dass die Anwesenheit einer Ich-Struktur möglichst. Oder so gering wie möglich, anfangs so gering wie möglich und dann immer mehr, dass immer weniger Persönlichkeitsstruktur anwesend ist. Das ist eigentlich Meditation, ohne persönliche Struktur. Und dadurch, dass einerseits diese Hinwendung ist zu der Qualität hin, die du bist, und andererseits die Abwendung und dass eben dann für dich in deinem Erleben im Alltag eine Möglichkeit besteht, dich dahin wieder zurückzubesinnen, also dass du einen Abstand haben kannst, dass du weißt, dass es das gibt und dass du vielleicht sogar in der Meditation gesehen hast, naja, also die persönlichen Strukturen, die im Alltag in mir ausgelöst sind, die sind in anderen Momenten nicht ausgelöst. Was bin ich denn eigentlich wirklich? Ja, also kann ich nicht auch einfach jetzt im Alltag mal schauen, wie ich, wenn ich aus der Perspektive von Losgelöstheit von der Person bin, wie das dann ist? Und so weicht sich dann die Struktur der Persönlichkeit immer mehr auf. Mhm. Ultimativ gesehen sind wir natürlich mit niemandem in Kontakt. Also, wenn wir jetzt auf die Ebene der absoluten Abstraktion gehen, da ist natürlich klar, da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Da tauchen noch nicht mal Formen auf. Da ist einfach nur ein Gewahrsein von Unbegrenztheit und demzufolge auch gibt es Trennung nicht und gibt keine Eigenschaften, die man irgendwas zuordnen könnte, weil nichts darin auftaucht, was verschieden wäre.
Aber wenn du mit dieser Haltung in den Satz dann gehst, dann kannst du ja nicht mit den Menschen in Kontakt treten.
Doch, dann, oder daraus ist es möglich, dass dann eine Form geschieht, die du in dem Sinne nicht für ernst nimmst, als du dann immer die Unterschiede siehst und den anderen, der da sitzt, sondern du bist mit der Thematik beschäftigt und schaust, wie sich das auflösen kann, was eigentlich ein Verhindernis darstellt, dass Kontakt oder Übereinstimmung passieren kann. Weil was will man in einer Begegnung? Im Grunde genommen sich selbst. Also man will sich selbst sehen. Man sucht ja auch in dem Partner sich selbst. In allem sucht man sich selbst. Und man sucht die Übereinstimmung in dem anderen von sich selbst.
Okay.
Und das ist was Beziehung anstrebt, unbewusst.
Also Einheit, weil Übereinstimmung
ist. Und Unterschiedenheit, ja.
Mhm.
Ja. Weil das ist die Erlösung von dem, das trifft wieder auf die Ebene, wo wir sagen, wir holen denjenigen, wenn der ein Thema hat, was du eventuell lösen könntest oder ihn dahin unterstützen könntest, holen ihn da ab, wo er gerade ist. Was bedeutet das? Also aus der Stufe oder Sicht von Hierarchie löst sich eigentlich nichts. Sagen wir es mal so ganz deutlich, also die Schlussfolgerung daraus.
Mhm.
Unterschiedslosigkeit heilt und ist Übereinstimmung und ist Schönheit und erlaubt den Schmerz, dass er da sein kann, ohne dass man darin untergeht. Das ist Schönheit pur. Also auch wenn der Schmerz auftaucht, ja, wenn die Tränen kommen, auch hier. Es ist ja, ich habe niemanden gesehen hier, der dann da und auch nicht wahrgenommen, der da was dagegen gehabt hätte, dass es so ist. Vielleicht ein oder andere, der sagt, oh, geht das schon so lang und ja. Und hoffentlich muss ich nicht da vorne sitzen.
Hoffentlich passiert mir das nicht.
Ja.
Wie peinlich.
Ja, dabei ist das,
wenn total
man
schön.
Das ein, zweimal erlebt hat, nur dann kann man sehen, dass das eigentlich ein entscheidender Moment ist, wo die Berührtheit dazu auftauchen kann und dann ein Verständnis dazu da sein kann, dass es da sein darf.
Meine Beobachtung ist eben, dass also bei mir tritt dann immer Erleichterung einfach auf, wenn jemand sich so quasi entblößt und ich eben das Gefühl habe, das ist das Thema von uns allen irgendwo und der halt stellt sich zur Verfügung oder es steht einfach an,
ja.
Und man zeigt es dann und da fällt ein, also mir fällt da auch wirklich, bei mir fällt dann auch immer etwas ab, so, weil es mich irgendwo auch tangiert, auf einer gewissen Art und Weise, egal welche Themen jetzt irgendwie heute waren.
Das stimmt. Wir können sogar sagen, also jedes Thema, egal was es ist, tangiert jeden.
Ist es dann, wenn man jetzt als Teilnehmer hier ist, würdest du sagen, so kann man den Satsang optimal nutzen, indem man schaut, was bewirkt es jetzt in mir? Oder?
Naja, optimal kann man ihn nutzen, wenn man wirklich zu dem stehen kann, was jetzt dann spontan auftaucht und das zu scheren. Da eben wirklich auch Risiko einzugehen, das mitzuteilen. Dann nutzt, egal was es ist. Es geht nicht nur darum, jetzt dann die Problemsphären zu lösen oder zu durchdringen, sondern es geht ja auch um die Identität, also von uns selbst als das, was wir sind, dass das auch gefördert ist. Und das ist ja, was Satsang bietet ja die Basis energetisch, dass Frieden da ist, als das, was alles durchdringt und darauf aufmerksam macht, was in einem selbst auch Frieden ist, sind wir wieder bei der Unterschiedslosigkeit. Mhm. Ja.
Es ist interessant, dass du es gerade gesagt hast, weil es mir wieder aufgefallen, ja, stimmt, ich bin auch wieder so mit den Problemen beschäftigt, so, okay, das ist jetzt, da ist wieder was. Aber eigentlich geht es ja darum,
Da auszusteigen, aus der Beschäftigung mit sich selbst und der Problematik, die man selbst darstellt.
Die eigenen Defizite, die man hat.
Ja, die Notwendigkeit, in der man ist, immer auch in Kontakt gehen zu müssen, immer irgendwo Halt suchen zu müssen, sich bestätigen zu müssen, überleben zu müssen und. All das, dass das abfällt, das ist wichtig, dass es geht. Und ja, in der ständigen Beschäftigung und damit in der ständigen auch Suche nach Problemen, die man hat, um sie dann lösen zu können, findet man immer wieder Neues. Das hört dann nie auf der Ebene. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Das hört nie auf, weil du findest immer noch irgendwas. Weil das findet immer auf der Ebene des Vergleichens von sich selbst mit anderen statt. Und da gibt es immer wieder einen, der dich toppen kann oder den du vermeintlich toppen kannst. Und so simpel ist die Struktur. Also das hilft nicht. Und lösen kann man wirklich nur etwas, wenn man sieht, da ist eigentlich nichts, was gelöst werden muss. Hart gesagt jetzt, aber das betrifft eigentlich alles. Also aus der Einstellung heraus, losgelöst zu sein von der persönlichen Struktur, dann aus der Sicht von Freiheit das zu sehen, sieht man eigentlich, da ist eigentlich gar kein Problem. Und der andere sieht nicht, dass es da kein Problem gibt, weil er müsste einfach nur einen anderen Blickwinkel einnehmen.
Wobei du vorher gesagt hast, es geht darum, es zu durchdringen. Und jetzt sagst du eigentlich nicht mal das, oder?
Ja, verstehen? Nicht mal das. Das ist die andere Ebene von Satsang, die absolute Qualität präsentiert nach dem Motto, es gibt eigentlich gar keine Trennung, es gibt auch nicht dich. Von daher gibt es auch kein Problem. Weil wenn es niemanden gibt, der ein Problem hat, welches Problem muss man dann auflösen? Das ist die absolute Wahrheit und das ist ein Teil vom Satsang. Es ist nur nicht, dass die Menschen so gerne hören wollen oder so oft sich, oder sich dafür interessieren, weil sie meistens.
Ja, das klingt halt so ein bisschen Themen unmenschlich.
Es ist das, was mehr menschlich ist als alles andere auch, die Wahrheit zu kennen und danach zu leben. Das ist, was unsere Menschlichkeit ausmacht, verstehst du? Dass du nicht mehr nach bestimmten Notwendigkeiten lebst oder Erwartungen lebst, sondern dass du mit dem gehst, was jetzt stimmt, was energetisch jetzt stimmt und ein spontaner Ausdruck ist von dir selbst und dann auch in Bezug auf andere. Und das kannst du nicht aus der persönlichen Warte, kannst du nicht. Weil da bist du eine Einbahnstraße, die immer nur bestimmte Dinge in einer bestimmten Weise macht und keine andere Möglichkeit hat oder sieht als diese. Ja, das klingt für viele so abstrakt, aber das ist sehr praktisch. Ja, weil ich meine, verstehst du, das ist ja nur der Ausdruck auf der theoretischen Ebene jetzt von dem, was wir vorher über das Praktische gesagt haben. Und du erlebst mich ja nicht im Satsang, dass ich nicht bezogen bin.
Ja, ja.
Gibt ja Menschen, die eher sagen, ich bin viel zu bezogen.
Ja.
Viel zu sehr von der Wahrheit weg und so weiter. Aber ich sehe, das muss sein, weil die Menschen nicht weiterkommen, wenn sie nicht dieses Grundthema für sich erlöst haben.
Ja. Das sind wir bei dem nächsten Punkt. Für dich gibt es ja so bestimmte Hauptfaktoren, die uns davon wahrscheinlich abhalten, in Kontakt zu sein. Könnte man das so sagen?
Ja.
Angst und Minderwert? Noch nie gehört. Oh,
lass mich mal schauen. Ich schaue immer schon, ob ich nicht noch was finden kann, was es noch nicht gibt.
Also ich habe das ja auch von, muss ich zugeben, 1000 Mal von dir gehört und ich glaube, jeder weiß es. Und trotzdem frage ich mich manchmal, ja, kann man das wirklich so reduzieren? Also dann überlege ich irgendwie so, oder auch jetzt im Alltag, ist es wirklich, hat es immer was mit Angst oder Minderwert zu tun, wie...
Man sollte es besser nicht, so wie ich dich jetzt lese, so einfach machen können, weil dann würdest du deiner Haupttätigkeit irgendwie beraubt sein, Dinge zu lösen, Probleme zu lösen, welche zu suchen, wo sie nicht sind und so weiter. Also so einfach kann es natürlich nicht sein, aber es ist so einfach. Es ist noch einfacher sogar, aber nicht machbar in dem Sinne. Aber das Prinzip ist einfach, erkenne dich als das, was niemals irgendwie geboren ist. Und du hast überhaupt kein Problem, noch nicht mal mit Angst und Minderwert. Weil der Beginn von allem, von Angst und Minderwert ist, dass wir nicht wissen, wer wir sind. daraus entsteht unbewusst der Faktor, ich bin nicht okay, ich bin es nicht wert, mir fehlt was Wesentliches in mir, der Gehalt oder das, was Gehalt hat, wirklich. Und ja, indem ich glaube, ich bin ein jemand, muss ich Angst haben, nicht mehr ein jemand zu sein. Das ergibt sich einfach zwangsläufig. Das hat sich mir einfach erschlossen, als ich mir angeschaut habe, so, was ist denn jetzt, ich meine, was ist denn jetzt die Folge von Freiheit? Was ist die denn? Ja, das ist das, dass das nicht mehr ist. Also warum? Wie kam es denn dazu, dass das war? Ja, natürlich, klar, logisch. Weil das, was dann vorher da gewesen zu sein schien, löst sich darin auf in der Erkenntnis von dir selbst.
Also von dieser Perspektive ganz weit zurück kann ich es nachvollziehen, dass ich sage, okay, klar, wenn ich jetzt erstmal geboren will, habe ich Angst zu sterben und irgendwie ist damit auch vielleicht ein ja, Minderwert verbunden, weil ich ja nur dieses kleine Wesen hier bin, was endlich ist, sage ich mal.
Das kann ein kleines Wesen, was so endlich, das kann das noch nicht denken. Das kann es noch nicht denken.
Aber es ist in einem vielleicht dann drin, oder?
Ja.
Aber jetzt so bestimmte Eigenschaften, die man jetzt hat, zum Beispiel, ich bin total vergesslich. Was hat das jetzt mit Angst und Minderwert zu tun?
Das ist zu sehr im Detail. Das ist ja immer der Hinweis, den ich dir gebe, du gehst zu sehr ins Detail. Und du hast denn den Überblick nicht. Man muss schauen, in welcher Relation steht Vergesslichkeit zu dir sonst. Und ist Vergesslichkeit etwas, weil du nicht anwesend bist? Oder was ist es? Ist es Verdrängen von persönlichen Geschichten? Was ist es? Meistens hängt das zusammen, man könnte sogar sagen, es ist eben Verdrängen von persönlichen Geschichten und nicht anwesend sein. Mhm. Deswegen.
Und das hat dann auch wiederum mit Angst und Minderwert zu tun.
Mit irgendeiner Facette davon, da findet man sich immer wieder. Ja, war ich in Angst oder war ich in Minderwert? Wie habe ich das, was mir passiert ist, interpretiert? Oder besser gesagt, wie repräsentiert das die Energie von dem Energiesystem? Wie drückt die das aus? Was passiert? In welchem Kanal geht das? Und es geht ja immer in den Kanal, der ja schon da ist. Also weil es als Struktur schon im System ist, müssen bestimmte Reaktionen in einer bestimmten Weise erfolgen. Und dann kann man ja dann sehen, wie wird das dann kompensiert? Also was drückst du jetzt aus? Daraus kann man dann schließen, wo du weißt, du, welche Problematik du früher hattest. So simpel mache ich es mir. Mhm. Ja, Therapeuten würden mich wahrscheinlich erwürgen, aber viele, die es hören und wirklich verstehen, die sagen, oh, ist okay, das ist so einfach, ist es, und nutzen das für ihre Klienten und es hat Erfolg, es geht alles viel schneller.
Also du schaust, glaube ich, auf das Ergebnis, weil wie ist es jetzt, wie drückt es sich jetzt aus und darauf schließt du...
Ja, weil das ist ja mit denen die Menschen dann kommen, wenn sie auf der Ebene eine Unterscheidung brauchen oder eine Hilfe brauchen. Mhm. Ja, dann die Tendenz, die ein System ausdrückt, heißt, das ist die Struktur, die genau darauf zusteuert, also genau das sogar insgesamt ausdrückt, ob es bewusst gewollt ist oder nicht gewollt ist, es drückt es einfach so aus. Also ist es das, was das System insgesamt will. Und dann kann man es schauen. Und das meistens lege ich richtig. Also Prozentzahl erwähne ich jetzt nicht, aber ist so.
Vorhin im Satz dann gesagt, also ich bin ja so aktiv, ne, und das ist dann einfach klar, wenn jemand aktiv ist und viel macht und so, dann ist er ein Macher und dann will er kontrollieren und dann kann man darauf schließen, wer kontrolliert,
der. Nein, du kannst auch Angst, durchaus oder? Aktiv sein, nicht weil du jetzt Angst hast, sondern auch aus Minderwert heraus. Also die Aktivität, die muss man schon dann schauen, in welcher Resonanz oder in welchen Relation sie steht zu den anderen Themen. Ganz so einfach ist dann nicht. Ich muss dann schon noch genauer schauen im System, aber ich schaue immer nach der großen Perspektive und da liege ich immer richtig. Das ist das verrückte Phänomenale auch, dass das wirklich in der scheinbaren totalen Unterschiedlichkeit von uns, was ja auch auf bestimmten Ebenen stimmt, es gibt keinen, der identisch ist mit irgendjemand anderem, auch nicht Zwillinge, Drillinge, Vierlinge und so weiter. Selbst wenn wir klonen würden, wäre das so, dass die Klone verschiedene Charaktere hätten, obwohl sie dieselben Gene hätten. Habe ich noch nicht bewiesen, aber ist auch nicht mein Feld. Aber das behaupte ich. Es gibt keine Identität, also es gibt nichts, was mit sich selbst absolut identisch ist auf dem Planeten hier, gar nichts. Dennoch ist es so, dass wir nach einem ganz bestimmten Schema funktionieren, weil Person und Ich-Identität in dieser Kombination einfach dieselbe Tendenz haben, immer bei allen Menschen. Und da gibt es, wie gesagt, nur die zwei Themen und dann entsprechende Themen, die das versuchen zu kompensieren oder damit zurechtzukommen. weil Minderwert und Angst nicht aushaltbar ist. Das ist immer das Grundprinzip. Warum ist sie nicht aushaltbar? Weil wir nicht aus der Position heraus leben, aus der es keine Angst und keinen Minderwert gibt. Ganz simpel.
Das ist ja dann hier unmöglich. Also.
Es ist nur unmöglich, ist nur total möglich, das total aufzulösen, wenn Befreiung passiert.
Ansonsten läuft das einfach.
Aber bis zu einem gewissen Grad nur. Und vieles kannst du so weit erlösen, dass es dich nicht mehr weiter tangiert. Und das kann man auch, wenn man nicht an der Ich-Auflösung interessiert ist, weitestgehend machen. Das kann man.
Kannst du das genauer erklären? Weil ich dachte, das hängt damit zusammen, dass man sich also dem Frieden öffnet, dass man...
Es gibt zwei Elemente, die dazu gehören. Das eine ist, sich der Qualität zu öffnen, die man ist, um eben sich loszulösen von den Verhaftungen in diese Geschichten, und dass man seine Thematik durchschaut, dass man sieht, welches Prinzip drückt mein System aus. Und das kann man auch, wenn man sich nicht seiner Natur widmet. Kann man schauen, so was drücke ich denn hier aus? Kann jemand auch sehen, stimmt, wenn ich ihm sage, schau mal, du drückst ja Minderwert aus, und er sagt dann, oh ja, stimmt, das mache ich die ganze Zeit. Geht ja.
Kann man dann so sagen, das eine ist halt so diese Ebene in der Psychologie, dass man sagt, man schaut einfach, dass die psychischen Strukturen quasi möglichst gesund sind, und man kann das, wenn man es einfach sagt, man möchte es einfach freier leben oder authentischer leben, dass man sich diese psychischen Strukturen einfach anschaut und eben...
Ja, dafür wäre ich jetzt nicht da, weil das wirklich bedeutet, dass man auf der Ebene der Person und der Stabilisierung der Person arbeitet, und mir geht es um das Destabilisieren einer Scheinperson, was ja kein Drama ist. Eine Scheinperson zu destabilisieren heißt einfach nur, den Zustand der Wahrheit herzustellen, dass es keine Person gibt.
Was aber dann trotzdem sich stabilisierend ja auswirken kann, wie du gesagt hast. Weil
interessanterweise, ja. Stabil ist nur das, was keine Person ist. Alles andere ist instabil. Und das muss dauernd gestützt werden. Nein, es ist so, dass dieses Therapeutische, was du erwähnst, das bedeutet, dass man sich alles anschaut, und du kannst nicht aufzufahren, du kannst nicht dies und du kannst nicht das in die Details, ist gar nicht interessant für mich. Das ist nur interessant im Rahmen von einer Thematik, um zu sehen, okay, da weiß ich genau, ich liege richtig mit der Vermutung, die ich habe, was die Ursache dafür sein kann, dass Probleme auftauchen oder dass man eben nicht meditieren kann. Mhm. Aber es ist auch richtig, dass aus einem instabilen Ich man keine Entgrenzung eines Ich machen kann. Das ist unmöglich. Das führt zu totalen Destabilisierung, und dann ist man nicht mehr in der Lage zu funktionieren.
Also muss das instabile Ich doch erstmal so ein bisschen scheinbar stabilisiert sein, damit man dann diese Entgrenzung aushalten kann.
Ja. Also eines, das überhaupt keinen Halt in sich hat und überhaupt kein Zuvertrauen oder keine Zuversicht, keine Möglichkeit, irgendwelche Dinge, die man als alltäglich bezeichnen kann, auszuführen, da ist man im Satz sagen nicht richtig. Dann taucht man meist da auf, vielleicht, das kann sein, weil die Resonanz dazu da ist, aber dann gilt das, sich die anderen Themen, die das nicht funktionieren, ausdrücken müssen, anzuschauen, um dann weiter in Satsang gehen zu können. Und das sage ich dann auch den Menschen, wenn ich das Gefühl habe, dass das noch nicht stimmt. Also Satsang geht es ja um die Freiheit.
Und
Freiheit von der Person.
Also von Angst und Minderwert.
Freiheit von Angst und Minderwert, weil die Person, und das ist der Schlüssel, sich eben dadurch definiert dann. Durch Angst und Minderwert. Entweder in der Überwindung oder in der Überhöhung, also in der Dramatisierung davon, um nach Hilfe zu rufen, oder in der vermeintlichen Überwindung davon.
Ich finde das gerade total dramatisch irgendwie.
Wirklich?
Ja, schon.
Inwiefern?
Ja, Angst und Minderwert ist ja wirklich etwas so armselig einfach. Also wenn wir eigentlich ganz was anderes sind, und dass diese dramatische Verwechslung irgendwie stattfindet.
Ja, es ist so angelegt, müssen wir sagen. Es ist so, wie die meisten Menschen aufwachsen. Sie haben diese Voraussetzung und entfalten sich dann mit dieser Voraussetzung, mit diesem Defizit von Angst und Minderwert in ihre persönliche Struktur. Die entfaltet sich dann, bis sie, wenn es die Gnade so will, dann kippt und dann Raum gibt für Bewusstheit. Und dann geht es nur noch bergauf mit so kleinen Wellen und Senken. Das ist so, bis es dann konstant sein kann. Aber dramatisch ist es doch nicht. Es ist doch einfach ganz nüchtern betrachtet, sind es nur zwei, wie du sagst, armselige Probleme. Wo man, also, weil, was wird das denn bedeuten? Für dich jetzt speziell, du hast nur höchstens zwei Probleme. Stehst du nicht so viele, wie du versuchst zu finden. Das ist genial. Und nur da zu schauen, hast du deine wesentliche Befindlichkeit im Blick und löst sie auf und fertig. Und du siehst, wie du dich sogar dadurch bestätigst und versuchst, Hilfe zu bekommen und wie du das immer aufrechterhältst. Und dass, wenn du siehst, dass deine Energie darin gebunden ist, dann schreckst du davor zurück und denkst, mein Gott, da kommt ja gar nichts mehr raus und ich investiere alles da hinein. Mhm. Vielleicht noch nicht bewusst, aber vielleicht im Schauen mehr und mehr, dann mehr bewusst. Und dann braucht es eine Abneigung dagegen, um sagen zu können, ich lasse es fallen, weil sonst definierst du dich dadurch und bleibst immer dabei. Und das ist dann dramatisch.
Das ist von mir auch noch eine Frage, ist auch eigentlich eine ganz allgemeine Frage, was passieren muss, dass eine Veränderung geschieht. Also ist es so diese totale Hoffnungslosigkeit oder ist es so ein Erkennen oder ist es irgendwie, es gibt was Besseres oder was ist das eigentlich, dass die Energie irgendwo aufhört und dann woanders weitergeht?
Das würde ich jetzt überraschen, wenn es ansteht.
Du machst mich fertig.
Gerne. Es ist einfach, man findet es nicht in dieser komplexen Form von Ausdruck davon, weil das, was du erwähnt hast, ist alles nicht falsch. Das ist ein Ausdruck davon, dass in dir ansteht, dass jetzt Freiheit auftaucht. Und bei dem einen taucht es dann so auf, dass er plötzlich sich interessiert für die Wahrheit. Bei dem anderen taucht es so auf, dass das Dilemma größer wird und das plötzlich gesehen werden kann, weil einfach Aspekte dieser Energie sich darin verbrauchen und dann Raum geben für Bewusstheit. Und die Bewusstheit ist dann die Qualität, die dann Einfluss hat auf das Bewusstsein, also auf dein Verhalten und die Art und Weise, wie du die Dinge interpretierst und siehst und hinterfragst. Also es ist so, wenn es ansteht, passiert das. Und das auf verschiedenste Weisen dann.
Also unter anderem in eben
all dem, was
Interesse
du erlebt hast.
Oder Hoffnung, genau, dass man...
Ja, dass Hoffnungslosigkeit auftaucht und so, dass du plötzlich siehst, du bist da am Limit, wie kann das sein, was ich bin in Hoffnungslosigkeit, eigentlich habe ich doch mein ganzes Leben jetzt in Freude verbracht, es war alles super toll, plötzlich bin ich in Hoffnungslosigkeit. Dann muss ich mal schauen, was Sache ist. Und das ist immer eine Öffnung für alle, die sich dann dem widmen, was auftaucht. Egal, was es ist, ob die Schönheit oder das Defizit.
Fällt gerade was anderes ein, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob das dazu passt. Ich glaube, weil so das Thema, weil ich gerade vor Hoffnungslosigkeit gesagt habe. Und zwar habe ich eine Bekannte, eine Studienkollegin, die ist ungefähr so meinem Alter und die hat Krebs und liegt mehr oder weniger im Sterben. Ich habe mit ihr keinen direkten Kontakt, aber eine sehr gute Freundin von mir hatte mit ihr so eine Art Abschiedsgespräch, weil die ein Jahr lang jetzt um die Welt kurft und weiß wahrscheinlich, wenn sie zurückkommt, wird sie halt einfach nicht mehr sehen. Mhm. Und hat mir dann von diesem Gespräch erzählt, wie das halt für sie war, als sie die getroffen hat, die Studienkollegin. Und dann haben wir beide halt irgendwie so überlegt, wie eigentlich absurd das ist, dass also man denkt, na, man ist irgendwie noch jung und dann hat man irgendwie noch so viele Pläne und Wünsche und dann passiert irgendwas und dann kann das Leben eigentlich auch, wenn man jetzt noch nicht 80 ist, irgendwie schon vorbei sein. Und dann kommt wieder so dieses Gefühl auf, ja, das Leben irgendwie ist so ungerecht, wenn jemand schon früher sterben muss. Und dann kam mir aber auf einmal der Gedanke, ja, warum eigentlich nicht schon früher sterben? Also irgendwie so diese Frage, warum eigentlich nicht? Warum muss man, keine Ahnung, jetzt ein total super Leben gehabt haben, um irgendwie gehen zu können? Was wie qualifiziert muss man für den Tod sein, jetzt mal ganz banal ausgedrückt. Und dennoch ist aber irgendwie schon so der Wunsch jetzt bei mir da, so im Frieden zu sein mit dem Leben, dass ich tatsächlich auch einfach jederzeit gehen könnte. Und das ist dann doch wieder verbunden mit bestimmten Dingen, die irgendwie noch passieren müssen. Also ich kann jetzt nicht sagen, es ist okay, es muss jetzt nicht alles passieren, ich muss nicht alle meine Träume, Wünsche, müssen nicht in Erfüllung gehen, sei es jetzt irgendwie mit meiner Familie noch eine tolle Reise machen, vielleicht doch noch Erleuchtung oder so, dass ich sage, jetzt egal, ich könnte irgendwie morgen sterben, es ist, ich bin damit in Frieden. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie dazu passt, aber es ist mir gerade eingefallen.
Naja, wir sprechen ja von dem Prinzip von Person und der Grundangst, nicht mehr zu sein. Von daher passt das, was den Tod angeht, natürlich schon dazu, weil dieses Sich-Aufbauen einer Person ja dazu führt, dass eine bestimmte Anhaftung an sich selbst dann ist, an bestimmte Strukturen ist. Und wenn die wieder gehen, ist es immer eine Auseinandersetzung damit, dass etwas geht, was einem vertraut ist und womit man sich in der Weise identifiziert hat, dass man sogar glaubt, dass man das ist. Damit ist dann immer schon eine Auseinandersetzung mit dem Tod, wenn man das wirklich ernsthaft betreibt. Und insofern ist es natürlich auch da zu schauen, so wie viel Angst muss vor dem Tod sein, wenn das Leben gelebt wurde. Das ist nämlich die Antwort, die ich dir auch gegeben hätte. Die hast du dir selber auch gegeben. Also du weißt es schon. Wenn ich ja alles gelebt habe, kann ich gehen. Wenn aber da Defizite sind, muss ich Angst davor haben, dass ich Dinge nicht erledigt habe, die ich gerne erledigt hätte. Oder Defizite, die noch da sind, die mich die ganze Zeit schon wurmen, also die sich erfüllen müssen.
Ja, aber vielleicht sind diese Defizite eben nur, also das habe ich mich dann gefragt, so ein Konzept. Man sagt, ja, keine Ahnung, jetzt muss ich irgendwie noch die Weltreise machen oder jetzt muss ich irgendwie noch erwachen oder keine Ahnung, ich muss mich nochmal beruflich neu finden.
Kann ich auch sein.
Aber muss nicht sein, oder? Also es kann auch sein, dass man wirklich irgendwie nicht sich selbst lebt und dass es wirklich darauf hinweist, dass man kein authentisches Leben führt.
Das ist ganz verschieden.
Das ist
für jeden ganz verschieden, aber meistens ist es, hängt es damit zusammen, dass man dann auch eine Reise und dies und das, was man alles noch sehen muss im Außen, auch damit zusammenhängt, dass eine gewisse Unerfülltheit ist auf der inneren Ebene, sodass man außen noch viel braucht. Das hat also immer was damit zu tun, dass innen was fehlt. Hat immer was damit zu tun, wenn man dann nicht bereit ist zu sterben, dass man an diesen Dingen anhaftet, auf der inneren Ebene. Und ja, die können sich als äußere Merkmale zeigen, wie Reisen oder Geschichten, die man noch erleben will.
Also du siehst es als eine Widerspiegelung von inneren...
Ja, es gibt nichts, was man tut, was nicht das Innere auch widerspiegelt. Wäre das okay?
Ja, das ist eigentlich total logisch. Ja, und was kann man jetzt quasi tun, damit man in guten Kontakt mit dem Tod ist? Also, dass man eben sagt, dass man damit irgendwie Frieden schließen kann? Dass man schaut, was man noch erledigt haben will oder,
naja,
oder was noch unerfüllte Wünsche sind? Oder?
Naja, es ist prinzipiell gut, sich zunächst damit zu konfrontieren, dass es so sein wird. Dass es dazu kommt, in jedem Fall. Also das ist auf der Ebene der Persönlichkeit die einzige Sicherheit, die man hat. Ja. Also dem ins Auge zu schauen und nicht zu versuchen, es zu verdrängen. Also mit anderen Worten, sich der Angst zu stellen. Was tust du dann damit? Du stellst dich der Angst vom Tod, du stellst dich damit der Grundangst, die ein Mensch hat, weil er existiert. Das ist total cool, das zu tun. Und ansonsten, ja, lebe das, was von dem du weißt, das ist total wichtig für dich. Tu das. Riskier was dann, wenn das ein Risiko bedeutet. Leb danach. Sei authentisch. Und
also du meinst jetzt, egal was es ist, ob es jetzt irgendwie die Weltreise ist oder ob ich jetzt sage, ich will mein ganzes Leben lang nur noch meditieren.
Was ein schlimmer,
wirkt total authentisch,
grauenhafte Aussicht, du hörst.
Ja.
Ja, natürlich, was auch immer das ist, ist ja individuell verschieden und es ist ja nicht jeder an Spiritualität interessiert und will da die Vervollkommnung für sich leben und empfindet das als ein Defizit, wenn das nicht passiert oder noch nicht passiert ist. und andere haben andere Ziele. Mhm. Für die ist natürlich der Tod genauso eine Bedrohung, ist für jeden eine. Und wenn man sich vormacht, man hat keine Angst davor, es ist wie gesagt eine Vormachtstellung, die man zu haben meint, aber nicht wirklich eine. Wir könnten auch sagen, die beste Vorbereitung für einen Tod ist schon zu sterben. Und das tun wir dann im spirituellen Kontext, wenn wir die persönlichen Dilemmas einfach aus dem System nehmen. Dann sterben ja vermeintlich Anteile von uns, weil wir hängen ja auch an denen, von denen wir denken, wir wollen sie loswerden. Die wir oft auch dazu benutzen, um Dinge erreichen zu wollen, wie zum Beispiel darauf aufmerksam zu machen, dass wir eigentlich in Kontakt sein wollen, machen wir dann ja auch mit Dramen aufmerksam, mit Krankheit, auch Krebs und vielen anderen Geschichten, Unglücken, Verlust von irgendwas oder ständigen Unfällen und. Das sind alles auch Hinweise dafür, dass man nicht in Kontakt ist und dass man das dringend braucht für sich. Tja, und das zu leben, dass man da diese Tode stirbt, die keine sind, weil du wirst dann sehen, was ist denn dieser Tod? Das ist eine Befreiung, also ein Tod von persönlichen Strukturen, an denen man anhaftet und die nicht wirklich dienlich sind, ist ja eine Loslösung von Dramatik, Traumatik, von Hoffnungs- und so weiter Losigkeit und eben dem Auftauchen von Freiheit. Das ist mit nichts zu vergleichen. Also das bedeutet dann, dass dann eigentlich Leben beginnt. Für mich ist dann, wenn das, was vermeintlich stirbt, nicht mehr ist, dann das Leben. Und das, was wir als den Tod bezeichnen, das nicht mehr wahrnehmen von uns selbst, das ist ja das, uns unserer selbst nicht bewusst zu sein, ist der eigentliche Tod. Das ist ja im Grunde genommen nach dem sogenannten Leben der Fall. Aber dann ist diese Ewigkeit, die nicht vergehen kann. Also von daher ist Leben das, was nicht vergehen kann. Und Tod, das, was ständig vergeht. Das heißt also, diese Dimension von Erleben hier von uns, von dem wir denken, es ist Leben, ist eigentlich der Tod. Wenn man das versteht, dann ehrt man das Leben und dann ehrt man die Ewigkeit und hält den Kontakt. Keep in touch with eternity, kann ich das sagen. Notierst dir mal, das ist ein guter Retreat-Titel.
Ja, bei dir ist ja das quasi auch gestorben, diese Einbahnstraße. Ja. Wie ist denn dann das, was dann kommt, wie war das dann, wie würdest du es beschreiben, wie ist es dann für dich? Also das Alte ist ja dann eigentlich gegangen, diese Einbahnstraße, und stattdessen entsteht eine viel facettigere, oder wie sagt man da, ein Leben, ein Ausdruck von einer Persönlichkeit, die sich wahrscheinlich doch irgendwie, fühlt die sich vertraut an oder fühlt sie sich wirklich dann ganz anders an als vorher, weil sie vorher eben nur so zwangsjackenmäßig unterwegs war?
Die fühlt sich in dem Sinne nicht wirklich an, weil das, was deine Grundausrichtung ist von deinem Fokus, ist da, wo die Ewigkeit ist. Also die Unterschiedenheit. Und das ist das, was dann so am Rande mitläuft und dann beobachtet wird. Und das fühlt sich, wie soll man sagen, nicht mehr so intensiv an, weil der Fokus nicht mehr da ist, wo die Probleme liegen und wo die Befindlichkeiten liegen, das ist gar nicht da. Von daher nimmst du es auch gar nicht wahr, selbst wenn dann was ist. Mhm. Und generell ist es eine Leichtigkeit, die sich durch die Form ausdrückt. Also durch das ganze System drückt sich einfach eine Leichtigkeit aus.
Und ist dadurch auch mehr Kreativität da? Weil diese Einbahnstraße...
Ist mehr Kreativität da, ja. Und ist auch Selbstverständlichkeit da und die Natürlichkeit von dir selbst als der Ausdruck, dass du eben dann da nichts mehr vermisst, wonach du dann sonst ständig dich dahin orientierst, wo du die Sättigung davon erfährst, von dem, was du vermisst. Es so vertraut, ist total vertraut. Mhm. Danach fragtest du ja. Mhm. Ist total vertraut. Es ist dann wirklich klar, also für mich war sofort klar, wow, das ist, ja, das bin ich, das war ich immer schon. Und mir war das auch bewusst. Sogar das. Also im Hintergrund war mir das bewusst, weil ich kann es ja nur auch gewusst haben, sonst hätte ich es ja nicht als das erkennen können, wozu ich sagen kann, ja, das bin ich. Stehst du? Also
was schon vorher?
Die ist in jedem präsent. Ach so, okay. Sodass man nachvollziehen kann, wenn Freiheit ist, ist es Freiheit oder ist es nicht Freiheit. Mhm. Und daher weiß ich dann immer, wenn mich jemand fragt und sagt, ich weiß jetzt nicht, bin ich denn frei? Ich glaube, ich bin frei. Mhm. Dann weiß ich genau, dass es natürlich nicht der Fall ist. allein aufgrund der Fragestellung.
Also wenn die Ebene einfach gesehen wird oder man mit dieser Ebene verschmilzt, dann ist es so offensichtlich, dass man so eine Frage gar nicht mehr stellt.
Ja, ja.
Und solange man noch zweifelt, ist
Was ist, ist eine, wir sind ja dabei bei der Thematik Kontakt und so weiter oder was das bedeutet und dann diese Unterschiedenheit und das, was du da erkennst, ist eine Identität, das ist eine Identitätserkenntnis. Das heißt, es gibt da keine Distanz, keinen Unterschied und keine Fragemöglichkeit, sondern nur, das ist so, wie es ist jetzt und so ist es gut.
So wie ich jetzt quasi einfach selbstverständlich weiß, ich bin ein Mensch, das muss ich auch jetzt irgendwie nicht anzweifeln. Ja. Und so ist es dann nachher...
Ganz selbstverständlich.
Genauso selbstverständlich.
Ja, und unsere Natur ist uns total selbstverständlich. Wenn es es nicht ist, dann nicht. Wäre das von Interesse für dich?
Willst du mir was verkaufen?
Nein, ich habe nur registriert, also in welcher Reihenfolge du die Themen genannt hast, die dir vielleicht noch wichtig wären in diesem Leben, was du also machen, vielleicht noch so, erledigen damit. Müsstest, bevor du stirbst. Und da war das an letzter Stelle. Von daher dachte ich, na okay, so ist es halt. Muss ich halt damit leben.
Ach so, jetzt. Das Beste kommt zum Schluss.
Ja.
Musste so, das Interview auch irgendwie so...
Wenn es so gemeint wäre, wäre es gut.
Ich glaube, so, ich könnte kein Gespräch gleich so tief irgendwie starten. Also es ist einfach so entstanden, einfach, dass ich dann darüber zum Fluss gesprochen habe.
So. Aber ich finde das, so wie du gestartet hast, war sehr gut. Weil das
so andersrum.
Da sofort in die Ebene geöffnet, um die es da geht. Sehe ich jetzt nicht so.
Also ich habe das jetzt so verstanden, das Wichtigste habe ich zuletzt
besprochen. Nein, das war jetzt so nicht gemeint.
Ach so, sondern in der Reihenfolge, okay. Mir ist es nicht wichtig, weil ich das, was mir wichtig ist, zum Fluss gesprochen.
Ja, nein. Weil wir dabei waren, es ging um den Tod.
Ja.
Und dann sagtest du selber, wahrscheinlich sind dann ein paar Sachen nicht erledigt und wenn man das erledigt hat, hat man nicht so ein Problem zu sterben.
Ja.
Und dann hast du so für dich praktisch so versucht aufzuzählen, was es so oder was man so allgemein aufzählt,
ja,
was es sein könnte, was man noch erledigen muss. Und da kam die Freiheit zum Schluss.
Ah, okay.
Ja, daher. Ich passe auf. Verstehst du, wenn ich mit jemandem bin ich total bei dem und schaue, was, ich merke mir dann Dinge, die vermeintlich nicht wichtig sind, aber die dann doch sich als wichtig erweisen irgendwann. Daher wirklich immer so ernst und konzentriert, wenn jemand gegenüber sitze, bin da einfach total bei dir und schaue einfach. Nicht, dass ich da mich anstrengen müsste dafür, das nicht. Es ist einfach eine Registrierkasse, stehst du? Am Ende des Gesprächs wird dann der Bon ausgedruckt.
Bitteschön. Ja, das wirkt auf mich jetzt nicht so provokativ wie im Chat. Also ich könnte das jetzt auch irgendwie provozierend auffassen, dass du jetzt so sagst, ja gut, die Weltreise ist mir wichtiger als die Erleuchtung.
Ich habe das auch gar nicht gesagt, sondern ich habe nur gesagt, dass es dann auch das hat letzten Endes zu der Frage geführt, dass ich dich dann fragte, oder ist Erleuchtung, wäre das für dich interessant? Das war das. Und wenn du jetzt sagst, na, das steht für mich an erster Stelle, dann passiert bei mir in der Registrierkasse ein Verschieben von der Wertigkeit deiner aufgezählten Aspekte.
Also warum ich dieses Thema vielleicht angeschnitten habe, und das habe ich ja auch schon im Chat erwähnt, ist, dass ich gerade so am Ausmisten orientieren bin und deswegen irgendwie der Tod oder diese, so wenn ich mir jetzt vorstelle, wirklich, ich sterbe, was ist mir wirklich wichtig, dass ich da für mich nochmal irgendwie neu sortieren muss.
Ja, das ist ganz wichtig. Das war ja auch Thema nach dem Motto, für mich bedeutet, wenn ich es richtig erinnere, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Für mich bedeutet, dass ich das jetzt dann, was ich eigentlich nicht aufgeräumt habe oder vor mir herschiebe, jetzt aufräumen müsste, dann wäre mir eigentlich lieber, dachte ich mal, es wäre vielleicht gut, ich würde sterben, dann muss ich nicht aufräumen.
Nein, war überhaupt nicht so gemeint, sondern sondern es war so gemeint, also wenn ich jetzt quasi im Sterbebett liegen würde, dann würde ich vielleicht schneller wissen, hey, das brauche ich nicht. Das ist mir wichtig, weil wenn ich jetzt im Sterbebett liegen würde, würde ich wahrscheinlich nicht denken, wäre ich doch mal öfters ins Büro gegangen oder so.
Aber hast du es nicht einfach geschrieben, wenn du das doch sagst?
Weil es für mich so offensichtlich war. Okay. Aber wahrscheinlich, also es ist ja öfters so zwischen uns, dass ich mich irgendwie so ausdrücke, dass du mich missverstehst.
Ja.
Und das scheint irgendwie auch ein Thema zu sein. Dann. Also.
Ja, vielleicht. Wenn sich das häuft, ist es gut, gut zu schauen, welche Bedeutung es haben kann. Dass da vielleicht einfach auf einer Ebene verschiedene Botschaften oder auf verschiedenen Ebenen Botschaften rüberkommen.
Also,
oder nicht rüberkommen.
Ja. Weil der Tod ja irgendwo auch total die Klarheit reinbringt. Weil wenn man weiß, okay, man hat jetzt nur noch, keine Ahnung, ein Jahr zu leben oder so, was will man dann wirklich machen? Was ist mir wichtig? Und ich verliere mich ja so gerne im Detail und mir vielleicht brauche ich so mal so eine Hammervorstellung, dass ich ein bisschen...
Kreierst dir nicht. Das klingt nicht gut.
Klingt nicht gut.
Nein, vielleicht brauche ich mal endlich so diesen echten Kontrast zu meiner Endlichkeit. Oder nein, das weiß nicht, ob du dir das geben musst. Es wäre besser, so zu schauen, also dich jetzt damit auseinanderzusetzen, was nicht gelebt ist und dich nicht in Details zu verlieren und die Dinge zu erledigen und so weiter, als dir was zu kreieren, wo du jetzt wirklich ein Aufwacherlebnis haben musst, im Sinne von konfrontiert mit der Endlichkeit oder mit dem Tod.
Aber ich meine, das ist nur eine Vorstellung.
Ja, ja.
Ich so denkst, ich schmiede jetzt irgendwelche Pläne.
Nein, das nicht, aber das habe ich schon so verstanden. Aber trotzdem, wenn das in der Energie im System so stark ist, dann hat es auch oft eine Resonanz nach außen und das muss ja nicht sein.
Okay.
Also lieber erst das Leben leben, das machen. Und das aus deinem Leben nehmen, was es dir nicht erlaubt, dass du das Leben total lebst. Das.
Das hast du jetzt schön väterlich gesagt.
Also, ja.
Findet da jetzt ein Wechsel statt? Ich habe nur gemerkt, jetzt für mich ist es irgendwie Schluss. Also jetzt kann ich keine Frage mehr stellen.
Ja.
Das glaube ich, das ist jetzt auch stimmig so. Für mich.
Ja, schön.
Gut, danke.
Ja, danke auch. Du hast deinen Champagner noch hier gelassen.
Dass man doch schaut. Gerade in einer Teetasse.
Ja, da war jetzt viel, wo ich auch hätte einhaken können. Darum springe ich jetzt mal zum Thema Kontakt, speziell mit Kindern. Ich habe es vor 2 Wochen erlebt, da hatte ich Kontakt mit einem 4-jährigen Mädchen und es hat sich so ergeben, dass wir zusammen gespielt haben, dass ich irgendwelche Sachen gemacht habe und immer falsch gemacht habe und sie musste mir sagen, ich habe zum Beispiel Strümpfe angezogen, dann an den Händen und so und sie musste mir immer sagen, was ich jetzt falsch mache oder wie ich es richtig machen sollte und irgendwie bei mir war da die Freude, zu sehen, wie viel Spaß das bei ihr gemacht hat. Also da war irgendwie, ja, da war einfach ein Fluss. Aber was mir eben aufgefallen ist, da war ein Fluss, ohne dass ich irgendwie selber ein Kind sein musste. Sondern mir war gleichzeitig klar, ich bin ein Erwachsener und das ist für das Kind gut, sich zum Beispiel verbal auszudrücken, ne? Weil da hat es irgendwie noch Schwierigkeiten gehabt. Also vielleicht kannst du was dazu sagen. In Kontakt sein heißt trotzdem auch auf ganz verschiedenen Ebenen zu sein und zu denken dabei.
Ja, das ist wahr. Natürlich findet das nicht nur auf einer Ebene statt, sondern auf vielen. Aber es beinhaltet auch, wenn du das oder das für dich jetzt so erscheint, du bist jetzt als Erwachsener da präsent, diese Berührtheit, die wir da empfinden oder der Segen, den wir für das Kind darstellen, dass das wir mit ihm spielen. Und das ist kindlich. Also das ist eine kindliche Ebene und das kann man natürlich aus der bewussten Erwachsenenebene tun. Und das Kind nähern und es nährt dich sicher auch. Es hat dir sicher auch Spaß gemacht. Also die Freude des Kindes, wenn die nicht dich berühren würde, würde mich das wundern. Das tut's doch.
Ja, klar. Natürlich.
Ja, von daher sind auch da die Ebenen genauso präsent, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass wir da uns begegnen, wo eine Identität ist. Und wir haben ja diese Kindqualität immer in uns. Die haben auch die Erwachsenen in sich, die glauben, dass sie schon erwachsen sind, aber ihre Kindrolle noch spielen in Form der Verzweiflung des Kindes und der Kompensation. Das hatten wir eben thematisch. Und in der positiven Weise hat man das dann, wenn man dann spielt mit einem Kind, da wird das wieder wach. Und diese Schönheit, diese Natürlichkeit des spontanen Ausdrucks ist es einfach eine Qualität, die wir ja auch als Erwachsene sind. Das ist ja auch das ist ein bestimmter Grad an Freiheit, den man hat dann, wenn man das dann auch so total leben kann. Und man spielt ja dann auch, man spielt ja dann Kind sozusagen, ja, spielt mit dem Kind als Kind. Aber allein das Spielen davon schon ist, dass man eine gewisse Identität dann hat und in seinem Ausdruck das auch für das Kind repräsentiert.
Wenn man das als Beispiel nimmt, auf deine Situation als Satsang-Lehrer, bei dir ist ja die Identifikation weggefahren, sage ich jetzt mal. Spielst du auch dann, um die Menschen zu verstehen, die zu dir kommen und fragen können, spielst du dann im Grunde auch die Sicht aus dem Ego noch zu haben?
Manchmal ja. Manchmal sind das die Formulierungen oder auch gewisse Provokationen, die dann kommen, die genau aus der Ebene kommen, um da jemanden zu erreichen auf der Ebene. Aber trotzdem kannst du die Ebene nicht verlassen. Du kannst ja die Ebene der Identität mit dir selbst nicht verlassen.
Und die Ebene der Nicht-Identität kann man auch nicht verlassen?
Die kann man auch nicht verlassen, nein, nicht.
Da ist überhaupt kein Eigen mehr da, der was verlassen könnte.
Dann, wenn das jetzt aus der Sicht von Freiheit so gesehen wird, dann ja, natürlich. Ja.
Hast du bestimmte Vorlieben, was du im Satsang sagst? Also du hast vorhin schon erwähnt, die zwei verschiedenen Aspekte in deinem Satsang. Einerseits auf die Probleme einzugehen und eben auf Minderwert und Angst zum Beispiel einzugehen und andererseits auf das einfach nur hinzuweisen.
Ich meine, ich habe natürlich in der Erfahrung von Satsang geben gemerkt, dass die Tendenz da ist, auch die Wahrheit zu lehren, also wirklich bestimmte Prinzipien zu vermitteln, sodass man versteht, worum es eigentlich geht im eigenen Erleben, das, auch wenn es manchmal abstrakt klingt, aber genau diese Ebenen aufzuzeigen, um den Kontrast zu bilden zu dem, was die persönliche Struktur darstellt, als Begrifflichkeiten und einordnenbare Aspekte und das immer wieder zu entgrenzen und dann auch ja, mit Humor möglichst das irgendwie rüberzubringen, was man nicht rüberbringen kann. Und ich will jetzt nicht sagen, ich kann mich auf bestimmte Dinge, die ich immer wieder wiederhole, reduzieren, weil ich erfahre mich eigentlich eher als ein Ausdruck von einer großen Bandbreite von Möglichkeiten, sich auf jemanden zu beziehen und auch da zu schauen, wo die Unterstützung stattfinden kann, auf welcher Ebene. Und ja, ein natürlich inzwischen schon weit verbreiteter Ausdruck ist natürlich das, was ansteht und so weiter in der Richtung. Schau, was ansteht, was geschieht.
Ja. Was heißt es eigentlich, schau, was ansteht? Also ansteht im Sinne von
was als
energetisch in der Luft liegt schon, oder?
Was als nächstes dran ist, sagen wir so. In der Pipeline schon ist.
In der Pipeline ist ja, aber wie ist was schon in der Pipeline?
Das kann man nicht sehen, das kann man nicht wissen. Man kann nur sehen, was als nächstes kommt. Dann ist es schon passiert. Und dann steht schon wieder was an, weil es immer so weitergeht.
Ja, aber anscheinend ist doch schon eine Ahnung davon da, sonst könntest du ja nicht sagen.
Es kann, ich sage ja dann zum Beispiel, nein, das wird dann passieren, wenn es ansteht. Also Freiheit passiert, wenn es ansteht, wenn nicht, dann nicht. Oder wenn du dir etwas vornimmst, was passieren möchte, oder du möchtest, dass es passiert, dann wird es passieren, wenn es ansteht, nicht weil du es möchtest. Und dann willst du das zu schauen. Niemand kann sich anmaßen, das genau zu wissen. Aber manchmal kann man wissen, was dann passieren kann. Manchmal hat man so eine Öffnung in die Ebene, die jenseits der Zeitabläufe, sondern in das, was eigentlich keine Zeit kennt. Und dann kann man das voraussehen. Einfach weil eigentlich Zeit nicht wirklich so existiert auf der linearen Achse, wie wir das so für uns aus der sinnlichen Wahrnehmungsperspektive sehen. Also kann man dann, manche Menschen haben dann total entwickelte Fähigkeiten, ich nicht so besonders, dass ich dann da dauernd Dinge voraussehe, aber manchmal kann ich sehen, was nächstes kommt. Manchmal auch im Satsang weiß ich dann Dinge plötzlich und drücken sich dann so aus, dass ich dem vertraue, was dann auftaucht.
Einfach durch das bewusste Dasein kriegt man es besser mit?
Das ist so aus der Rolle des Machers oder des Machens heraus verlierst du einfach den Überblick und diese globale Perspektive hast du, wenn Einfachheit ist, also totales Präsentsein schon, das ist gefordert, totales Wachsein, total dem sein, was gerade ist, aber nicht involviert, und dann enthüllt sich dir einfach vieles so von alleine.
Du vermischst aber nicht gerne die Ebenen so im Satsang. Also du könntest ja auch in jedem zweiten Satz sagen, aber das ist es auch. Also könntest, wenn du über Minderwert und Angst sprichst, könntest du sagen, aber das ist es im Grunde auch. Auch die Minderwert und Angst ist es. Ist das.
Ist was. Na, das könnte ich nicht sagen. Also es würden sich viele wünschen, dass ich das sagen kann. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Also das, was auch immer das ist, wäre dann das Selbst, dann wäre das Glas Wasser hier das Selbst, und dann könnte ich das auf meinem Altar stehen und anbeten, und dann würde es mir die Freiheit schenken können. Das kann ein Glas Wasser nicht. Das Selbst ist, durchdringt alles, aber es ist nicht die Form. Das ist eine wesentliche Unterscheidung, die es zu treffen gilt, dass die Form niemals das Selbst ist. Weil die Endlichkeit kann nicht das sein, was jenseits von jeder Endlichkeit ist. Ein Glas wird irgendwann geschmolzen und es wird auch wieder vergehen, es wird sich wieder auflösen in seiner Bestandteile. Dann würde das Selbst sich als Bestandteil zeigen und sich sogar noch auflösen können. Also würde wesentliche Merkmale seiner Natur dann plötzlich nicht mehr haben. Dann wäre das Selbst nicht mehr das Selbst. Dann müsste man Neues finden, was die Grundlage ist von allem anderen auch und was alles durchdringt. Eine Konstante. Das Sein ist eine Konstante oder das Selbst ist eine Konstante. Aber das ist, was viele Lehren sagen, das ist ja alles aus dem Selbst. Ich sage nicht, alles kommt aus dem Selbst. Aus dem Selbst kommt nichts.
Ja, aber das Selbst ist die Möglichkeit, dass es überhaupt erscheint.
Das ist wahr. Das ist wir könnten wir sagen, banal ausgedrückt, das ist der Raum, in dem das erscheinen kann. Aber es ist nicht dafür verantwortlich, dass es erscheint. Verstehst du? Also es ist nicht der Verursacher in dem Sinne, so wie manche das sagen. Daraus kommt das, und das Selbst ist dann zwangsläufig die Gitarre, die da steht, oder die Kamera, die da ist. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Verwechslung. Das übernehmen viele einfach unreflektiert, ist aber nicht wahr.
Und Verursacher gibt es nicht. Also nach Verursacher zu fragen, erscheint mir sinnlos.
Ja, aber wenn man sagt, es kommt aus dem Selbst, ist dann das Selbst die Ursache dafür, dass die Welt existiert. Und das ist es nicht. Es ist die Möglichkeit, dass er existiert, aber nicht, indem das Selbst eine Rolle da drin spielt. Außer, dass es dem, was hier ist, vermeintlichen Halt gibt. Ende.
Ich dachte, das wäre genug, um zu sagen, alles ist das Selbst.
Wie meinst du, das wäre genug?
Ja, die Tatsache, dass ohne das Selbst nichts existieren könnte, keine Form wahrgenommen werden könnte, nicht Zeit empfunden werden könnte, das würde schon reichen, um zu sagen...
Okay, das für mich reicht es nicht. Mhm. Nein. Also es ist eine Schlussfolgerung, die man daraus nicht machen kann. Die man machen kann, aber die nicht stimmt.
ist das der einzige Grund, warum du nicht die Ebenen schneller wechselst im Satsang?
Welcher?
Ja, eben die Ebene auf das Selbst hinzuweisen und die Ebene auf persönliche Persönlichkeit einzugehen.
Die wechsle ich doch ständig. Also wenn jemand mit persönlichen Dingen kommt, wechsle ich immer wieder zu den Entsprechungen auf der höheren Ebene oder weise darauf hin, dass man das für sich nicht stehen lassen kann, sondern aus einer anderen Perspektive betrachten muss und weise auch in Bezug auf unsere Natur hin, dass die Einschränkung dafür die Persönlichkeitsstruktur ist. Was passiert dir damit? Oder ich habe deine Frage nicht ganz verstanden.
Ich verstehe deine Antwort, aber... nee, die... ja, ich finde, du hast einen sehr schnellen Intellekt und sehr klaren und da wäre es eigentlich möglich, das noch mehr zu verknüpfen. Aber wenn du eben das selbst anders siehst, macht das keinen Sinn, ja.
Ja, das ist so, wie sich dann einfach entfaltet und da, das passiert einfach so, wie das System das umsetzen muss. Wie hättest du es denn gerne noch verknüpft? Dass jemand nicht so lange da vorne sitzt und zu viel über seine persönlichen Dinge spricht?
Nee, dass einfach öfters der Hinweis kommt.
Welcher?
Also der Hinweis, dass selbst in den dicksten Problemen, wo man meint, drin zu stecken, dass da trotzdem alles da ist und dass es trotzdem perfekt ist und dass das Leben genau das so anscheinend spielen will und sein will und durch die Form erleben will. Aber ist ja dein Satsang, also das ist jetzt
ja,
nur eine Anmerkung, eine Fußnote.
Ja, keine Ahnung.
Wir haben heute Morgen auch über Erziehung gesprochen. Könntest du noch mal erklären, was du, also wie du optimal den Umgang mit Kindern beschreiben würdest, wozu man dann schon gar nicht mehr Erziehung sagen könnte?
Naja, dann würde das so sein, dass ich wieder anknüpfe an das Gespräch mit Mira vorhin, dass man da schaut, wo die Kinder stehen und von ihnen nicht etwas verlangt, was man sich selber eigentlich abverlangt, aber nicht wirklich tut, sodass jemand anders der Erfüllungsgehilfe ist für dich selbst, dass also ein Kind für dich das tun muss, was du selber nicht tust, oder dass es genau das tun muss, was du auch tun musstest, sodass man da hinbekommt, dass man das Kind nicht zwingt, eine Rolle zu spielen, die es nicht ist. Und dazu muss man aber sich selber eben gereinigt haben von seinen Erziehungsspuren, um dann überhaupt sehen zu können, wie ist denn das Kind und wie gehe ich am besten damit um, wie ist meine eigene Befindlichkeit und das ist ja die Empathie, die es braucht. Wie geht es mir selbst, wie ging es mir als Kind, was war da für mich gut, was war nicht gut für mich, biete ich jetzt meinem Kind das, was ich vermisst habe und ist das übertrieben der Fall oder nicht, also das Einfühlungsvermögen ist dabei total wichtig. Und wir bekommen ja immer uns selbst als Kinder wiedergespiegelt in den Kindern, die wir haben, die wir erziehen. Wir sind immer jeweils in dem Alter, in dem die Kinder auch sind. Dann. Das heißt also, die Ebenen werden dann wieder hervorgeholt. Und je nachdem, wie da die Verletzungen sind, wirst du dann deinem Kind was aufdrücken oder du wirst es nicht tun. Und meine Erfahrung ist, dass wir immer... egal welche Eltern wir haben und auch was sie auch immer versuchen, aufgrund unserer Prägungen da hineinwachsen in das, so wie die Prägungen es ermöglichen. Und die Interpretation von dem, was dir passiert, wie deine Erziehung passiert, wird, habe ich heute auch schon erwähnt, unterschiedlich ausfallen. Und somit ist es nicht so, dass die Eltern dann ein Resultat von Erziehung erzielen. Es kann so aussehen, wenn das übereinstimmt mit der Struktur des Kindes, dass es das dann total tut, wie zum Beispiel, wenn jemand dann seinem Kind mit 3 Jahren schon eine Geige in die Hand legt und sagt, jetzt leg mal los. Ja, und das kann sein, dass es total übereinstimmt, weil das Kind einfach das im Blut hat und der Vater das vielleicht spürt. Aber es gibt auch andere, ganz andere Fälle, wo das ganz anders aussieht. Hm. Ja, und insofern ist der Einfluss, den man meint zu haben als Eltern in der Erziehung, äußerst gering.
Ja.
Steht im Widerspruch zu vielen, was viele lehren, aber es ist meine Erfahrung.
Also das war jetzt hauptsächlich in Bezug auf Eltern, Kinder. Wie ist es mit Institutionen? Also würdest du sagen, da kommt es auch hauptsächlich darauf an, wie die Menschen sind, die da arbeiten, oder auch die Strukturen, die vorgegeben sind? Also
du bist immer da, wo du hingehörst. Also können wir sagen, dass niemand ist an einem falschen Ort im Universum, weil sich das immer reguliert aufgrund der Resonanzen in uns selbst. Daher, wo auch immer du bist, bist du richtig. Und du hast auch immer die richtigen Eltern, die dir versuchen, was aufzudrücken, weil du auch damit ein Thema hast. Das haben wir jetzt da gar nicht so erwähnt. Aber auch wenn wir denken, uns ist alles Mögliche widerfahren, hat das eine Resonanz zu uns und wir ziehen das an aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist es gut, sich das anzuschauen, wenn das im System so enthalten ist, dass es oder angelegt ist, dass es möglich ist. Und insofern ist man, wo auch immer man ist, in welchen Settings auch immer, genau da, wo sich die eigene Struktur widerspiegelt.
Ein Kollege von dir hat einen Sohn und der ist jetzt in einem freien Kindergarten und soll dann auch in eine freie Schule gehen. Und frei ist also wirklich frei. Also das ist jetzt nicht Waldorf oder so, eine bestimmte Richtung, sondern da werden quasi die Kinder bestimmen, wo es lang geht. Mhm. Und die lernen eben, wenn sie lernen wollen. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass die machen nachher zum Beispiel mittlere Reife, also die Prüfungen auch extern und sind da oft die Besten und wundern sich, dass die anderen so eine Schwierigkeiten haben mit Lernen. Mhm. Aber sie machen das, wenn sie wollen und wenn die Energie da ist. Mhm. Und also macht es doch auch große Unterschiede, wie die Institutionen angelegt sind.
Das sieht so aus, das sind die äußeren Merkmale, aufgrund derer wir dann denken, das sind die Institutionen. Aber du bist nur deswegen da, weil du das in dir hast, im Blut hast und eine freie Qualität in dir hast von vornherein, sodass sich die Eltern nirgendwo hinschicken würden, wo du gezwungen würdest, das zu tun. Also das hat auch was mit der Resonanz der Kinder zu tun, was man unterschätzt.
Aber auch eine Resonanz von den Eltern. Also
ja, natürlich.
Und eben,
ja.
Wenn Eltern einfach sich umgucken, was gibt es für Möglichkeiten oder vielleicht sogar selber eine Schule gründen oder so, dann bieten sich ganz andere Möglichkeiten.
Das ist wahr. Aber das, wie gesagt, wenn es nicht angelegt ist in den Eltern oder im Kind nicht, wenn es im Kind angelegt ist, wird es Eltern haben, die das auch in sich haben und das dann dem Kind ermöglichen. Die Eltern sind ein Resonanzfeld für uns, Resonanzfläche, aufgrund derer wir uns selber besser definieren können, sehen können und auch Unterstützung erfahren natürlich, auch Einschränkungen erfahren, je nachdem.
Also wenn Resonanz dabei ist und es angelegt ist, dann würdest du auch empfehlen, Eltern sich zum Beispiel nach freien Schulen umzusehen?
Ne? Natürlich, na klar. Vielleicht noch nicht mal eine, wer weiß. Nicht meine Schule.
Nicht meine Schule.
Wer weiß. Vielleicht auch davon noch frei. Es gibt da Menschen, die ihre Kinder ganz alleine erziehen, die auf Weltreise gehen und so weiter. Und die Kids, die sind auch total gut drauf. Eltern, die sich das zutrauen, das zu tun, die können das auch.
Ja, letztens hat jemand gesagt, die allgemeine Schulpflicht wäre ein Verbrechen.
Ja. Es ist immer schwierig, mit dem zu hadern oder zu schauen, was es jetzt war, mit dem, was ist, weil die Dinge so sind, weil die Menschen so sind, die für die Institutionen auch da sind. Egal wie schräg es ist, egal welche Zeit wir haben, ob es ein Krieg ist oder nicht, das sind immer die Resonanzen, die da eine Rolle spielen. Und von daher haben wir auch verschiedenste Ausdrucksformen, auch von meinen sogenannten Kollegen. Kollegen, das hat sein Lehrer. Das ist so das Dilemma, das man natürlich sieht. Das ist aber einem bestimmten Grad von Bewusstheit und auch Freiheit sieht man natürlich, dass es grundsätzlich gut wäre, andere Menschen hätten den Zugang auch dazu. Als Mitgefühl einfach und überhaupt aus der Liebe heraus, dass man eben sieht, dass Schönheit, die da ist, gar nicht gelebt werden kann, weil die Umstände einfach so sind, wie sie sind. Aber die heften sich immer dummerweise an die Menschen, die gerade geboren werden. Daher haben wir immer dann das Umfeld um uns herum und da, um damit in Resonanz zu sehen, wozu sind wir in Resonanz und das eventuell aufzulösen. Und dann ist die Frage, wie weit man dann da sagen soll, so, ich muss dieses und jenes ändern. Und wenn das dann ansteht, wird es auch passieren. Also dann werden Gruppierungen oder Einzelne die Rolle übernehmen und sagen, so, das passt jetzt gar nicht. Und wenn das viel Energie hat, dann ist es das, kommen wir wieder dazu, was ansteht. Oder angelegt ist, auch so ein Ausdruck von Muni. Dann wird sich das ausdrücken müssen. Und das ist total fein, dass Menschen das tun. Obwohl ich dann in den Satz immer sage, so schau bei dir primär, weil wenn du jetzt dann meinst, du müsstest im Außen alles verändern, damit du im Innen die Probleme nicht sehen musst, dann schau lieber nach innen erstmal, bevor du dich da total verlierst und es dir noch schlechter geht. Und da muss man schauen, aus welcher Ecke kommen diese Ideen, die man hat in Bezug auf Verbesserung des Universums oder der Bedingungen hier auf der Erde. Und daher finde ich es toll, wenn sich Menschen dafür einsetzen und das machen und Erfolg haben. Super.
Kann man wirklich an den Sternen sehen, was ansteht oder vorbestimmt ist oder anliegt?
Schwer zu sagen. Also vermeintlich ja, aber gewisse Skepsis habe ich da immer. Es gibt Menschen, die das recht überzeugend präsentieren können. Und ich weiß es auch von Menschen, die in Palmblatt, du auch.
Ich war nicht da, nee, ich weiß aber davon. Ich habe es davon erzählt.
Genau, und ja, das ist dann schon sehr interessant und insofern mag es sein, das ganze Konstrukt von Existenz ist so komplex, dass es ganz schwer ist, das wirklich definitiv sagen zu können. Aber warum nicht? Ich meine, meine Erfahrung, das war in einem allerersten Energietraining, was ich zu Beginn gemacht habe, der Fall, dass wir uns auf die Planeten eintunen sollten, auf die Qualität von Planeten und dann darüber referieren sollten oder sagen sollten, was es für verschiedene Energien sind. Und ich konnte die Unterschiede total wahrnehmen und dann konnte ich verstehen, wenn das wirklich eine starke Kraft ist, die davon ausgeht, dass das ganze Universum auch durchdringt, weil wir das Universum auch durchdringen. Und es mag sein, dass dann bestimmte Konstellationen, bestimmte Energien so in Schwingung versetzen, dass das so einen Effekt hat auf uns. Von daher könnte man sich das so erklären.
Okay. Ich habe noch einen anderen Punkt. Wenn ich bei dir im Satsang sitze, ist eigentlich fast unabhängig von dem, was du sagst, aber da ist immer ein Ja da. Mhm. Und selbst wenn ich das nicht geistig nachvollziehe, sondern einfach nur die Worte höre, also da ist eine Resonanz. Mhm. Ist Resonanz mit dir auch eine Art Hinwendung zum Höchsten?
Muss ja wohl so sein, wenn du das so sagst. Vorher dachte ich habe mit der Wahrheit gar nichts zu tun. Ja, natürlich ist es so. Sonst würden die Menschen nicht kommen, dass es in ihnen einen Teil dessen widerspiegelt, was sie in sich selbst erkennen als Wahrheit. Das ist schön zu hören. Das ist so, jetzt muss ich mich gar nicht mehr anstrengen. Also ich muss ja weder noch was sagen, noch also weder eine Einführungsrede halten, noch muss ich dann hier deinem Vorschlag folgen, dass ich schnell die Themen wechseln soll. Stell dir mal vor, was das dann bedeutet für Freiheit, noch mehr für mich.
Für wen?
Für wen?
Freier wie frei, das zu sagen, zu sein, das zu sagen, was ansteht, was kommt, kann man ja nicht sagen.
Nee, nicht wirklich, ja, oder auch nichts zu sagen. Und das empfinde ich auch für mich als Schönheit im Satz an, dass es nicht gezwungen werden muss, nicht gesagt werden muss, sondern ich warte so lange, bis was kommt. Und das dummerweise habe ich kommt viel.
Am besten gleichzeitig.
Ja, das ist manchmal nicht einfach unterzubringen, das ist wahr. Es kommen manchmal Sachen wirklich, die dann bedeuten, das ist ein sehr enger Kanal, wenn das alles da durchgeht, muss man in die Warteschlange und dann muss man schauen, ob ich dann noch anknüpfen kann, was noch da ist. Ja, das ist wahr. Nein, aber es ist nicht so gezwungen, dass also irgendwas sein muss unbedingt und ich auch weiß, und das sagst du ja, bestätigst jetzt auch, dass es genügt, einfach hier zu sein, das genügt. Und die Satsangs, die ganz in Stille verlaufen oder die die stille Retreats, die wir machen, wo wir gar kein Wort sagen. Also das haben wir im Moment auch zwar ausgesetzt, aber es kommt wieder. Hat die höchste Intensität. Also höher als die anderen thematisch besetzten Satsangs. Ich will es jetzt nicht runtermachen hier, was wir machen, aber das ist so. Das ist die Erfahrung.
Weil der Verstand weniger beteiligt ist, oder?
Ja, weil letzten Endes die Energieebenen primär wirken und was aber nicht bedeutet, dass die Menschen nicht sich thematisch und gedanklich damit auch auseinandersetzen, also auch viel in ihnen auf der Ebene hochkommt. Aber es wird nur einfach gar nicht bedient und man kann nicht in die Ebenen gehen, sich damit zu präsentieren oder das Leid in den Vordergrund zu stellen, in dem man ist, also die Ebene nicht zu bedienen und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen während des Essens, der Pausen, nicht in Gespräche zu gehen. Das hilft dann natürlich auch, das so fortzusetzen. Entscheidend ist natürlich, dass man nicht auf die Ebenen geht, die Konzepte hochbringen. Und die finden ja hier im Oberstübchen, vermeintlich zumindest, als Kanal statt.
Sind aber auch das.
Sie sind auch da, natürlich. Und spielen ja auch eine gute Rolle, wenn man bereit ist, sie sich anzuschauen und zu sehen, in welchem Dilemma man steckt, wenn man nur auf diesen Ebenen funktioniert. Das ist ein Dilemma.
Okay, jetzt wollte ich dich noch zu deinem Buch fragen. Mhm.
Hast du schon durchgelesen?
Nee, durchgescannt. Mhm. Ja, du hast vor ein paar Tagen, glaube ich, ist dein erstes Buch rausgekommen, Muni über das Wesentliche. Das sind Transkriptionen von deinen Talks oder von deinen Satsangs?
Eine Mischung aus Texten von Retreats, von Satsangs, von Live-Chats. Also eine Mischung aus allem.
Die jemand ausgesucht hast, aber du hast sie überarbeitet und.
Ja, ich war froh drum, dass es so passiert ist, weil ich mich schwer getan habe, so von mir aus mich hinzusetzen, weil ich mache jetzt ein Buch und den Aufwand auch gescheut habe. Es ist schon ein hoher Aufwand. Und es hat sich dann so ergeben, dass das jemand zusammengestellt hat und plötzlich dann zu mir kam damit und das schon sozusagen fast fertig war. Und ich wirklich dann nur noch drüber schauen musste, was stimmt davon, das kann stehen bleiben, was muss weg, was ersetzen durch einen anderen Text, der thematisch besser ist an der Stelle. Weil vieles Gesagte man nicht einfach, weißt du ja auch von Korrekturen von vielen Büchern, dass man das nicht einfach so wiedergeben kann, wie es gesagt wurde. Und wenn dann die Texte dann im Anschluss aneinander nicht direkt stimmig sind, also nachvollziehbar sind, was man im Retreat leicht machen kann, so hier mal springen auch, kann man da in dem Text dann nicht und da muss ich dann schon manchmal auch gravierende Veränderungen vornehmen. Aber der Inhalt ist wichtiger, als dass es jetzt genau authentisch wiedergegeben wird. Das habe ich dabei dann lernen dürfen, dass es im Vordergrund stehen muss, dass die Wahrheit klar rüberkommt.
Und du hast ja dann Sachen wieder gelesen, die du schon mal gesagt hast, auf jeden Fall, die so aufgeschrieben worden sind.
Ja.
Ist es dann automatisch immer ein Wiedererkennen der Wahrheit oder weißt du das vom Kopf her noch, dass du das gesagt hast? Oder gehst Nein. du dann da so rein, dass du wieder die Wahrheit bist in dem Moment? Wie?
Nein, ich schaue dann einfach, was da steht und sage, ich mache das jetzt Sinn für mich. Das spricht das der Wahrheit. Würde ich das so gesagt haben? Ja, so, das passiert automatisch. Das geht ganz schnell. Ich sitze dann da und dann der Stift markiert dann und sagt, und da fügt er was ein, da in der Dissatzstellung oder da streicht er was weg und sagt, oh nein, das muss ganz weg, weil das kann niemand nicht nachvollziehen. Kann man so flapsig gesagt haben, im Satz haben, aber kann er nicht. Und manchmal erinnere ich mich auch dran, aber es ist eher selten. Also die Dinge, die ich so im Satzgang sage, die kommen und gehen, so wie die Pusteblumen. Der Wind kommt, der trägt sie fort und dann sind sie fort. Und das ist auch gut, das betrachte ich als einen Vorteil. Manchmal denke ich auch, ja, es wäre gut, ich wüsste das ein oder andere Detail noch oder was jemand gesagt hat, aber auch das entschwindet mir. Und anfangs dachte ich, na, das ist vielleicht ein Defizit, aber ich habe immer mehr gemerkt, das ist eine positive Qualität, weil ich immer unvoreingenommen rangehe. Ich schaue immer ganz neu. Ich habe manchmal gar keine Ahnung mehr, was das Thema war von jemand anderem. Und dann schaue ich neu und das interessanterweise höre ich dann immer, das hast du schon mal gesagt. Und dann, ach gut, okay, passt ja, dann stimmt's ja. Also das finde ich als ganz wichtig, da frisch dran zu gehen. Und von daher kann ich dann sagen, auch ohne dann zu sagen, na, das habe ich da, naja, hast du sowas gesagt, ach, du bist vielleicht ein bisschen bescheuert oder das kommt nicht. Sondern kann das so stehen bleiben, ist das stimmig, ist es nicht stimmig und dann auch das radikal rausstreichen, wenn es nicht stimmt.
Wem würdest du das Buch empfehlen?
Jedem. Bei dem, der sich für die Wahrheit interessiert, auch dafür, dass da Dinge drinstehen, die nicht leicht verdaulich sind für einen Anfänger, der dann sich fragt, naja gut, dann ich gibt's gar nicht und so weiter. Das steht, sowas steht natürlich auch drin. Oder humorvolle Wendungen in Bezug auf die Existenz eines Ichs oder Nicht-Existenz eines Ichs und so weiter. Mich gefreut, dass die Gabi relativ schnell sich darüber gefreut und viel gelacht hat über das, was drinsteht. Da dachte ich, das ist gut, weil wenn das dabei rauskommt, dass die Leute sich darüber freuen und auch die Paradoxien sehen und die Wendungen, die man so machen kann, auch verbal und dann trotzdem auf die Wahrheit hinweisen, dass es gut ist. Ja, also jemand, der gar nichts mit Spiritualität zu tun hat, könnte schwierig sein, aber ich habe schon darauf geachtet, dass man das lesen und verstehen kann, auch wenn man nicht wirklich absolut abstrakt denken kann.
Wo ist das Buch zu beziehen? Also
bislang bei mir selbst, das ist einfach selbst, also er hat das selbst gedruckt, hat mir sogar die ganze Auflage geschenkt, die er gemacht hat, also das ist der absolute Wahnsinn. Das Geschenk ja, ist jetzt erstmal so, dass ich es so weitergebe, also dass es über mich zu beziehen ist.
Okay, einfach dir eine E-Mail schreiben oder
ja, wenn man es möchte. Oder? Ja, an mich, ja. Ich wollte das ursprünglich nicht, aber es hat sich dann jetzt so entwickelt und ich weiß, ob das jemand im Verlag drucken würde und wollte. Und von daher ist es jetzt doch so, dass die Bücher dann bei mir zu Hause stehen und ich sie dann von da verschicken muss, während ich immer gesagt habe, mein Vater hat auch Bücher geschrieben und am Ende nach seinem Tod musste ich die Stapel, die dann noch waren, waren wirklich große Stapel, musste ich alle in Papiercontainer entsorgen. Und das wollte ich eigentlich nicht, aber ich werde es auch nicht so machen, weil ich denke, es die Leute interessieren sich mehr dafür als für die abstrakten Bücher meines Vaters. Ja, es ist einfach für Universitätsniveau geschrieben und das kann nicht jeder lesen. Und selbst ich habe da gedacht, nee, das fühlt mir nicht an.
Ja. Und da sind noch zwei andere Bücher in der Pipeline, ne?
Es sind noch zwei andere. Also das eine habe ich jetzt mit hier, das arbeite ich gerade nochmal durch, auch massiv sogar. Das sind Talks vom Retreat von Arunachala. Und das hat die Lakshmi gemacht. Die hat, weil ich sie jetzt erwähne ich auch den Bija, weil von dem Bija ist das aktuelle erste Buch sozusagen, was jetzt als erstes rauskommt. Und er hat mitgekriegt, dass sie da dran ist und das macht schon eine ganze Weile. Und daraufhin hat er das gemacht und hat sie überholt. Und das habe ich in der Mache und das hätte fast zeitgleich rauskommen können, aber dann habe ich gesehen, ich muss noch vieles verändern. Und dann wird das irgendwann Ende des Jahres, Anfang des Jahres oder Ende Januar oder sowas in die Richtung dann auch fertig sein, also schon gedruckt sein auch.
Und dann gibt es noch einen dicken Schmöker, der ist von beiden kleinen Büchern überholt worden.
Ja, genau. Das ist, ja, da bin ich dann auch immer in der Zwickmühle, mich zu erklären, dass es noch nicht weitergegangen ist. Aber das waren so viele Änderungen, dass ich dann manchmal gesagt habe, oder ganz zu Anfang schon gesagt habe, das lassen wir besser liegen. Weil das kostet mich so viel Zeit, dass ich alles andere nicht sonst machen kann, was ansteht. Und mein Prinzip, an die Sachen ranzugehen, ist, wenn es leicht ist, gehe ich dran. Wenn ich merke, es ist gequält oder irgendwas sträubt sich in mir, dann lasse ich es. Weil wenn ich dann dran gehe, dann geht es ruckzuck. Ja? Während wenn ich das nicht tue, mit dieser Energie, die so frei fließt, dann tut es nur weh. Und das tue ich mir nicht an. Daher bin ich da erst auf Seite 40 und es hat ja viel mehr Seiten, es hat ja fast 300. Und Devasetu hat da ja auch mitgewirkt in Form der Überarbeitung davon, aber ich muss trotzdem nochmal grundlegend drüber gehen und das ist viel Arbeit. Jetzt erledige ich erstmal das zweite und dann kommt das dran. Aber die Übung mit diesen ersten beiden, die hat wirklich, haben wir auch heute Mittag schon gesprochen, hat ganz viel bei mir ausgelöst im Sinne von, es ist viel einfacher, als ich dachte und ich kann viel eindeutiger schnell irgendwas verabschieden und sagen, das passt nicht rein oder das passt rein oder ich muss einfach einen neuen Absatz reinschreiben. Ich schreibe dann manchmal auch einfach einen neuen Absatz rein, der das dann wirklich deutlicher erklärt. Und so wird das mehr und mehr kondensiert. Das wird da auch so sein. Ja, also das ist nicht in Vergessenheit geraten, das kommt.
Würdest du sagen, so ein Buch ist auch eine Brücke, um sich mit dir zu verbinden, mit deiner Energie?
In jedem Fall. Ja. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das so empfindet, wenn er es liest. Ich glaube, ja. Ich merke es ja selber, wenn ich die Sachen überarbeite. Merke ich ja selber. Okay, gut. Okay. Man selber spürt sich ja nicht, aber in der Auseinandersetzung damit oder wenn ich jetzt ein Video gucken will, was ich nicht mache von mir selber oder einen Text lese, was ich jetzt machen muss, weil sonst lese ich meine Texte nicht, gucke es mir eigentlich nicht mehr an, dann spüre ich schon, okay, ja, gut, okay, ja. Kann man verkaufen, kann man anbieten.
Gut. Hast du noch was?
Nee. Vielleicht die anderen?
Traut euch. Die Chance war noch nicht so groß, dass ich was lernen kann.
Es war ja ein langer Tag. Geht's dir gut jetzt? Du hast zu viel hinter dir, ein paar Stunden jetzt, noch eine Einzelsitzung.
Okay, ich kann weitermachen.
Gut.
Wir können noch einen Satz anfügen. Ja, es ist einfach da drin. Ist einfach so vertraut und so natürlich und alle Kraft der Welt zur Verfügung. Ja, das ist dann nicht, empfinde ich nicht wie ein Kraftaufwand. Später werde ich es dann merken wahrscheinlich, ist klar, weil das System muss es einfach alles auch durcharbeiten. Gut. Aber das ist okay.
Aber hast du noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Habe ich ein Thema, über das ich sprechen möchte? Ja, was ich, nein, das ist jetzt ein Selbstlob, aber das denke ich ist okay.
Jetzt gespannt.
Nein, was mich wirklich berührt, ist immer wieder die Menschen, die in Satsang kommen und dass da so schnell eine Vertrautheit ist, die auch nicht vergeht und die auch unter den Menschen ist, die sich wieder begegnen in Satsang. Also die nicht nur einmal auftauchen, sondern immer wieder mal. Das erlebe ich als unglaublich konfliktfrei und friedlich und nährend und sehr schön. Und das öffnet einfach vieles, ohne dass man da irgendwie das thematisieren muss. Das ist einfach eine Heilung, die passiert. Und das ist was mir immer wieder begegnet, wenn ich in den Feldern bin, in denen ich Satsang gebe. Das ist finde ich total wertvoll.
Ich hätte dazu als eine Anschlussfrage, gibt es bei dir irgendeine Resonanz damit, in eine Gemeinschaft oder sowas zu ziehen, um dann eben den Satsang die ganze Zeit aufrechtzuerhalten?
Na, ich würde ja dann trotzdem viel unterwegs sein, aber das meine Tendenz ist es nicht, einen Ashram aufzumachen. Ja. Weil ich einfach zu sehr gesehen habe, was in den Ashrams meist läuft und da kann sich kaum jemand davon freimachen. Aber wenn Menschen zusammenziehen wollen, die sich gerne in dem Feld aufhalten, ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand in meine Nähe zieht, was ja auch Menschen tun, es wohnen ja drei direkt in meiner unmittelbaren Nähe auch, die auch einen ziemlichen Reinigungsprozess durchlaufen, im positiven Sinne, die gut an ihre Themen kommen und sich ihnen auch mehr und mehr stellen, wo man dann auch sieht, okay, das wirkt sich aus, obwohl wir uns gar nicht so oft treffen, also obwohl sie gar nicht so oft dann bei mir sind, sondern mehr auch untereinander Kontakt haben, aber immer wieder auch dienstagsabends, wenn dann kein Satsang in Frankfurt ist, findet dann bei mir abends dann Meditation statt, sitzen wir dann da in Stille. Oder wir treffen uns öfter auch zur Musik hören, das machen wir schon gemeinsam. Oder wir treffen uns zum Essen, passiert auch. Aber es ist kein Ashram in dem Sinne, weil das ist nicht mein Ausdruck, das zu leben. Wobei ich nicht weiß, wie es sich entwickelt. Vielleicht später mal, keine Ahnung, aber im Moment nicht. Ich brauche zu viel Freiraum für die Dinge, die ich machen muss, wie Beantworten von E-Mails und so weiter. Und ich mache ja alles selber. Noch zumindest. Aber wenn das Menschen untereinander so für sich vereinbaren und dann zusammenziehen wollen und das auch in der Nähe ist, ist fein. Da gibt sich immer auch eine Berührung, das ist klar. Aber dass ich ständig präsent bin, da, dann dem fällt sicher nicht.
Anton? Du, im Anschluss auf das Thema Kinder und Eltern, du hast ja selber keine Kinder.
Nein. Ja doch, euch.
Okay.
Also die Menschen sind ja alle Kinder, letzten Endes. Vor allem, wenn die persönlichen Strukturen in ihnen noch wirken, sind sie ja auf dem Level des Kindseins noch.
Es sind ja sehr viele Meister in der Welt, die ja keine Kinder haben. Ja, das ist, kann man ja sagen, Regelfall. Ich als ein nicht erwachter Mensch, der noch keine Kinder hat, kann ich dann daraus einen Schluss ziehen, dass es nicht sinnvoll ist, Kinder zu zeugen? Ja.
Nein, das braucht einfach eine intensive Form von Aufmerksamkeit, was sie mir sicher bestätigen kann. Und wenn dein Ausdruck der ist, dich intensivst mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, sie für dich zu verwirklichen, und dafür brauchst du ganz viel Zeit, du brauchst viel Zeit, wo du in Stille sitzt und das realisierst für dich, was Wahrheit ist, sodass ich es auch durch dich umsetzen kann, nicht nur die Theorie weiß, sondern auch die Praxis. Und dann steht es nicht an. Es ist kein Hindernis, Kinder zu haben, prinzipiell. Man kann auch dadurch dazu kommen, dass Freiheit ist, aber wie gesagt, es gibt nicht viele, aber Rumi hatte auch eine Tochter und so weiter. Ist nicht der Einzige, der ein Kind hatte, was nicht hinderlich war für ihn selbst. Kommt immer darauf an, welche Ebenen man braucht zur Unterstützung, damit sich das etablieren kann, was in uns als Prinzip angelegt ist und sich dann enthüllen muss. Und wenn das Kinder sind, dann bekommst du Kinder, und wenn keine, scheinbar braucht man oder sind viele Kinder da nicht unbedingt die Hilfe für die meisten. Wenn das wirklich so ist, dass so viele keine Kinder haben, weiß ich es nicht. Also Papaji hat auch Kinder, zum Beispiel. Hat ihn nicht sonderlich gehindert. Hättest du gern welche? Und überlegst du dir, ob du dir keine anschaffst, damit Freiheit ist? Sowas in der Richtung.
Es reicht mir schon meine Begegnung mit meinem inneren Kind.
Okay, aber du hast jetzt eine Frage gestellt. Wir bezwecken ja auch was mit den Fragen, die wir stellen. Deswegen wollte ich wissen, was du jetzt damit bezweckst. Das wäre jetzt die Frage an dich.
Also mich würde schon interessieren, wie es, ob bei einem Meister auch ein, er hätte ja auch bestimmt eine Freude, ein Kind zu haben.
Ich habe Freude an Kindern, ja, das ist wahr. Aber nicht die Tendenz, eins aufzuziehen.
Also ich kann für mich sagen, dass für mich die Wahrheit jetzt einfach wichtiger ist als alles andere, und ich hab keine Impulse für Kinder.
Früher habe ich mir das so erklärt, dass ich kein Kind will, weil ich die Welt für nicht so gut gehalten habe, dass es gut wäre, ein Kind da reinzusetzen. Das kam natürlich aus meiner eigenen Erfahrung als Kind, dass ich sagen muss, das muss man jedem Kind nicht antun. Aber später hat das andere Gründe, weil ich einfach gesehen habe, ich brauche so viel Zeit für mich, für all das, was ich machen muss, auch für die Dinge, dass ich habe ganz viel Sport getrieben, immer das hat einen hohen Stellenrang und eine irre Qualität, die ja auch dann in spirituelle Ebenen geöffnet hat, diese Selbstverständlichkeit von sportlicher Aktivität, die dir dann nahelegt, dass du nicht das bist, was entscheidet, was passiert im Sport. Also das ganz klar das durchdrungen hat, das waren große Hilfen. Und das habe ich auch immer gut gefunden für meine körperliche Ertüchtigung und so weiter. Also da war dann so viel Raum nicht mehr für irgendwas anderes oder Familie.
Dazu hätte ich auch eine Frage, weil Ich habe mein ganzes Leben lang Krafttraum, also Sport gemacht. Und letzte Zeit, also seit 2 Jahren bin ich ja auf diesem inneren Weg und ich merke letzte Zeit, ich kann nicht mehr. Also ich werde einfach irgendwann blass und fast bewusstlos. Ich kann also diesen Sport nicht mehr treiben. Mhm. Aber ich spüre, dass es in mir auch ein Drang ist zu einer Art von Sport. Mhm. Was würdest du empfehlen? Also ich habe mir sowas wie Tai Chi angeschaut oder was gibt es so, was du empfehlen würdest?
Naja, wenn ich dir jetzt empfehlen würde, was ich gemacht habe, würdest du wahrscheinlich sagen, das mache ich nicht. Also Skifahren, Tennis und solche Dinge. Also wirklich aktive, intensive Ballsportarten. Aber das muss dir ja entsprechen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, mach das und du machst es dann. Aber wenn du gerne den Kraftstoff machst oder Sport machst und dich gerne auch aktiv betätigst, warum reduzierst du nicht die Form des Kraftsports und knüpfst nicht immer da an, wo du dich so forderst, dass du das Maximum rausholst, sondern passt es dem an, was dein System jetzt kann. Und wenn dein System durch viel Meditieren und Retreats und Satsangs einfach schon mal an sein Limit kommt, und dann schau, dass du nicht drüber hinausgehst. Das wäre gut. Und dann könntest du trotzdem Sport treiben.
Also wie ich im System merke, dass durch die innere Arbeit, Retreats, lösen sich ja auch viele Sachen im System. Ja. Aber das System hat ja dann trotzdem die Tendenz, also die alten Strukturen dann wieder sich zu verkrampfen, wo sie dann mit dem in Kontakt kommt, was eigentlich gelöst ist und das System verlassen möchte. Und um diesen Prozess zu fördern, denke ich, dass es vielleicht irgendwas Energetisches, irgendeine bestimmte Art von Yoga oder sowas wie Tai Chi einfach, was dann helfen würde, diese Gifte, geistige Gifte halt aus dem System herauszubringen.
Also in jedem Fall Bewegung, viel spazieren gehen, was nicht so anstrengend ist, wie gerade Sport zu machen und da wirklich immer dem zu folgen, was dein System dir vorgibt, ob du nicht schon am Limit bist und aufpassen musst oder ob du an Limit gehen kannst. Und ja, such dir was aus, probier es aus. Du müsstest ja jetzt dann von Grund auf anfangen, irgendwas zu machen. Sonst würdest du nicht fragen, was kann ich machen? Und würdest du mir eine Palette anbieten und sagen, so und das mache ich, was soll ich machen? Aber um energetisch die Energien in Fluss zu bringen, müsstest du nicht primär Sport treiben. Es hilft natürlich, aber du könntest dir jemanden nehmen, der dich darin unterstützt, der dir die Energien aus dem System nimmt. Also einen Heiler oder Heilerin oder Kraniosakral zu machen. Was in der Richtung. Selbst Fußreflexzonenmassage von jemandem, der das gut macht, bringt das ganze System in Fluss, in Gang. Und auch zu schauen, was du isst und ob das auch fördert. Ist auch wichtig, Ernährung ist auch wichtig. Mhm. Ja, Sportarten sind gut, also ich liebe Ballsportarten. Ich würde immer in Ballsportarten reden als irgendwas anderes. Daher bin ich vielleicht kein guter Ratgeber, aber ich habe auch Tai Chi und diese Dinge gemacht, Qigong, Yoga.
Ja, danke.
Ist nicht einfach auch bei dir, du bist ja auch viel unterwegs, irgendwas so konstant oder konsequent regelmäßig zu machen, außer jetzt in so einem Fitnessstudio. Ist nicht einfach. Irgendwo müsstest du vielleicht, um Sport zu treiben, in irgendeinem Verein gehen noch oder Yoga zu machen, müsstest du auch. Hast du auch nur zu bestimmten Zeiten dann die Möglichkeit. Jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen ist super. Was ich nicht mache, sage ich aber niemandem. Es sind so sehr viel sitzende Tätigkeiten.
So was wie in den See reinzuspringen, auch übers Winter, einmal in der Früh, ist es gut, oder?
Naja, wenn dein System den Schock gut verkraftet, das ist ja schon auch ein Schock für das System und für den Kreislauf. Aber wenn du das Gefühl hast, das bringt dein System in Gang, in einer guten Weise und regt dich nicht so sehr auf, dass du nachher ein paar Tage nicht mehr meditieren kannst. Warum nicht? Klar. Aber du siehst, das, was du machst, das sind dann Extreme. Also das Bodybuilding ist ein Extrem. Schätze ich mal, dass du das mit einer hohen Intensität betreibst. Und schau einfach, wo du zu sehr die Extreme betonst. Wofür das steht. Weil dann ist Qigong ja nichts für dich, verstehst du? Das würdest du dann ein, zwei Mal machen, weil du sagst, nein, ich habe gehört, das wäre gut, aber dann fehlt dir die Intensität da. Sind Sie noch anwesend?
Ja, ich...
Sag was zur Intensität, für den Fall, dass da was zu sagen ist.
Ja, also es gibt natürlich in mir eine Tendenz zu Extremen, was aber, weil ich mich in eine Extreme dann irgendwie einfacher fühle, also kurz vorm Tod, ist für mich einfacher als
das lange Leben.
Leben so fließen zu lassen, wie es so langsam fließt. Deswegen, die Tendenz kenne ich einfach in mir.
Ja. Ja.
Und das, ich denke, dass es auch gar nicht dienlich ist.
Dann wäre es gut, nach etwas zu schauen, was dir einen Teil davon gibt, sodass du es überhaupt angehst und auch eine Weile oder dabei bleibst und dann aber auch die andere Qualität hat, die von der Intensität die dich ein Stück weit davon befreien kann auch. Also sowas, weiß nicht, ob es sowas gibt. Wird sich ergeben. Wenn, dann wird es für dich erfunden oder du erfindest es.
Wäre dann Tai Chi sowas in die Richtung?
Zum Beispiel.
Mhm.
Okay. Ob es Karate wäre, bezweifle ich eher. Aber wer weiß. Dann müsstest du schauen, wo deine Energie noch hingeht.
Ja, lieber Muni, vielen Dank.
Sehr gerne, danke auch.
Vielen Dank, dass du dir so lange die Zeit genommen hast. Das war jetzt Marathon wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist.
So viel Energie noch aufgebracht hast. Danke.
Ja, sehr gerne. Ist einfach mit euch, von daher muss ich mich heute mal nicht quälen.
Gut, ja. Danke.
Ja, danke schön.
Danke.
Danke euch.
Ja, danke auch für euer Hiersein.
Ja, danke.